herzlich willkommen wieder beim Sternentor mit mir. Ich bin Clemens und natürlich, wie immer, dabei ist auch
der Thomas. Hallo.
Habe ich gerade dabei mit so Double, wie heißt es? Double Tap der Rap-Szene. Ich habe keine Ahnung, es klang jedenfalls so. Ja, kein Problem, auf jeden Fall. Genau, ich wollte hier mal euch neugierig machen, damit jetzt keiner schon rausgeht aus der Zuhörerschaft. Ich habe in Vorbereitung auf die Folge natürlich mich umgeschaut im Internet und einen Artikel gefunden, der einen interessanten Namen hat. Ich lese es einfach mal vor. Wieso werden an der pazifischen Nordwestküste so viele lose Füße angespült? Das heißt, wenn ihr das wissen möchtet, was da los ist, bleibt einfach dran. Sonst, ihr werdet es nie erfahren. Nur jetzt als, um mal Spannung aufzubauen hier. Genau.
Okay. Du rauscht wirklich sehr. Aber okay, sehr. Das müssen wir nachher filtern. Aber wir sind beim Thema Zeitungsartikel oder so. Und ich gucke ja momentan ein bisschen Trash-TV im Sinne von, ich schaue mir Ancient Aliens an, ich habe die Box. Sie hatten die Tage auch das Thema Stargates. Es gibt tatsächlich auf der Erde so ein paar Dinger, selbst der BBC berichtete darüber. Wir können gerne den Link in die Shownotes packen.
Sehr gerne.
The Unsolved Mystery of Sri Lankas Stargate. Also es gibt Orte auf der Welt, wo halt die indigene Bevölkerung davon ausgeht, dass das Tore zum Himmel geht. Und davon gibt es einige.
Ja.
Also das war jetzt nur bei der BBC halt nur das Ding in Sri Lanka. Da gibt es auch in irgendeiner Wüste einen so ein Ding, was da irgendwie angezeichnet ist. So ähnlich wie Thor's Hammer fast. Also da ist eine Vertiefung drin, die so T-förmig aussieht. Aber geht natürlich nicht weiter. Aber da geht die indigene Bevölkerung auch davon aus, dass das ein Tor zum Himmel ist.
Interessant. Also ihr wisst schon, Thomas hat euch die Empfehlung gegeben, wo euer nächster Urlaub hingehen könnte. Nach Sri Lanka vielleicht.
Genau.
Schickt uns Fotos und Videos am besten. Sehr gut. Ja. Wenn ich mal fragen darf, wie groß ist denn die Box? Weil ich glaube, da gibt es ja sehr viele Folgen von, oder? Von diesem.
Also in der sind jetzt, ich weiß nicht, ob es mittlerweile neue gibt oder so. Das läuft ja auch auf Kabel 1 irgendein Doku oder sowas. Ich glaube, es sind 10 Staffeln, also
ja,
in der Box jedenfalls.
Schon ordentlich, ne? Weil ich hatte es auch mal irgendwo gesehen und dann sieht man so die Staffelanzahl. Das ist schon relativ viel Zeug, ja. Feedback habt ihr uns natürlich gegeben. Würde ich mal bei Twitter anfangen. Gerrit Ludwig, wir haben ihn gegrüßt natürlich, wegen, ja, durchkämmt die Wüste und anderen Dingen. Auf jeden Fall schrieb er, ich bin unwürdig, und hat dazu ein GIF aus Wayne's World, nehme ich mal stark an, gepostet. Dann schrieb der Podcast Lone Gunman Show, also ein Akte X Podcast auch, die kanadischen Wälder verbinden. Das stimmt, ne? Also da sind ja viele Serien in Kanada in den Wäldern unterwegs. Wahrscheinlich wäre es einfacher und kosteneffizienter gewesen, aus 20 Serien einfach eine oder zwei zu machen. Dann noch hatte ich ja gepostet hier mit Tele5, dass die wieder Stargate ausstrahlen. Dazu nochmal gleich etwas mehr. Da hatte Dackelsuse, verrückte Dackellady, @Dackelsuse, hat mich irgendwie an die Simpsons erinnert, ne, mit der verrückten Katzenlady, hat da auch hier ein Kind gepostet, was so irgendwie beide Fäuste ballt oder so Yes macht, nehme ich an. Also da wird sich auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gefreut, dass es wieder jetzt mal im Free-TV verfügbar ist und nicht nur hier über irgendeinen Channel irgendwo, irgendwie, irgendwann abonnieren, sondern ganz normal so durchläuft abends. Genau, ja. Facebook haben wir auch. Dort war aktiv wieder Frederik Zerwitzki. Unter der Folge Vergeltung schrieb er, Core-Eye ist einer meiner Lieblingsfolgen. Ja, warum nicht? Ich glaube, Thomas sieht's anders, ich auch, aber finde ich ja gut, dass da jeder so seine Folgen hat. Ich meine, bei der Serie gibt's ja auch unzählige und das ist so, ne? Also schreibt uns da auch sehr gern eure Meinungen. Und bei Freund oder Feind schrieb er es, ich finde, das ist eine ziemlich emotionale Folge. Ja, war es. Und Insekten des Todes fand er auch gut. Eine sehr gute Folge. Ich glaube, er hat da noch unter anderen Sachen was gepostet, aber ihr kennt ja die Probleme mit meinem Laptop und wenn ich hier irgendwie noch mehr Tabs öffne, dann gibt es hier womöglich eine Kernschmelze in Thüringen und da würde ich doch ungern für verantwortlich sein, ja. Also, das muss nicht sein.
Apropos Kernschmelze, mein Outer City hat gerade die Kernschmelze betrieben, es hat einfach aufgehört, aber wir nehmen ja hier über Teamspeak auch zusätzlich auf.
Ja.
Ich habe keine Ahnung, es hängt irgendwie, vielleicht es ist alles richtig, aber es passiert nichts.
Ja. dann ist das so. Kann man nichts machen. Dann gibt es vielleicht ein paar Abstriche in der Qualität, aber es ist nicht alles verloren und das ist, finde ich, auch sehr wichtig. Achso, Thomas, du warst im Kino. Wie war denn der Film? Lohnt es sich für mich da reinzugehen oder für die Hörerinnen und Hörer auch, die ja auch Sci-Fi begeistert sind? Ich bin gespannt.
Ach, ich war seit Ewigzeiten wieder im Kino. Fangen wir vorne an, die haben bei uns das Kino umgebaut. Das fand ich sehr, sehr geil. Es gab jetzt irgendwie drei Kategorien. Vorher gab es so Einheitsstühle und jetzt haben sie irgendwie so D-Box. Das ist hier so 4D-Kino. Oh, okay. Dann ruckelt der Stuhl und bewegt sich hin und her. Das fand ich jetzt irgendwie relativ sinnfrei. Aber die hatten so Premium. Ja, ja, genau, sowas in der Richtung. Das kriegst du manchmal im Freizeitpark, so Movie World oder sowas, hast du sowas dann auch, ne? Das wird dann als 4D-Kino angepriesen, weißt du, dann bewegt sich der Stuhl mit, dann kriegst du noch, keine Ahnung, Wind ab und Wasser. Das hast du jetzt im Kino natürlich nicht, ne? Aber, und dann gab es so Premium-Sessel, da haben wir drauf gesessen, da konnte sich zurücklehnen aus Leder, breit, da passten selbst die 1,5 Liter in diesen Getränkehalter rein oder so. Und du hattest eine Fußablage, also das war schon sehr, sehr geil. Hm. Wir haben aber geguckt, Dune, die Neuverfilmung. Und ja, relativ bildgewaltig, sehr nah am Buch. Ist schon was her, dass ich das gelesen habe, aber ich hätte gesagt, es ist sehr nah am Buch, habe ich aber auch von anderen gehört. Ja, es war entgegen dem, was man so im Vorfeld gewusst hat, leider der erste Teil von was auch immer.
Also es hört da halt auch irgendwie auf. In Bewertungen so rausgehört, dass es soll so okay sein, aber halt am Ende ein bisschen schwächeln oder aber wenn es dann noch einen zweiten oder wie auch immer dritten Teil gibt, dann wird sich das ja bestimmt dann so einheitlich zusammenfügen, nehme ich mal an, oder? Ja.
Also es lohnte sich, ist jetzt nicht, wo ich gesagt hätte, boah, ich knie vor der Leinwand nieder, Kino, aber war schon
genau, richtig. Was ich noch gehört hatte, bei Kino Plus, also die alte Verfilmung, die ja auch sicherlich sehr bekannt ist bei vielen von euch, war ja doch sehr bunt und das soll jetzt schon sehr reduziert in Grautönen grob vom Gebäuden oder vom Look her sein. Ich weiß nicht, wie hast du das so?
Ja, mehr Sandfarben, ne? Also von ist ja alles Sand. Also ne, auch der Heimatplanet ist auch eher, ja, düster, morastig, mehr so wettermäßig, englische Südküste oder so fast. Wobei, nee, da scheint oft die Sonne, also mehr so trist und
aber blau. Passt
und dann zur später Erzählung natürlich
oder zur Darstellung
an der Wüste halt, ne? Alles eher Sandfarben, auch die Paläste und sowas, ja.
Na gut, dann überlege ich mir, ob ich da auch reingehe. War ja jetzt auch ja länger nicht im Kino, weil...
Ja, aber es kommt dieses Jahr noch einiges auf uns zu. Ich gehe übernächste Woche gehe ich den neuen Bond gucken. Der kommt ja auch, der letzte mit Daniel Craig. Da bin ich ja schon mal gespannt drauf. Ich habe nämlich auch die Box jetzt letztens den Rewatch beendet. Und es kommt noch Matrix, der neue. Ja. Es kommt, wie heißen sie? Immortals von Marvel.
Matrix wird auch,
glaube ich, auch ganz gut aus, der Trailer.
Es ging ja dann eher schwach weiter.
Ja.
Und wie wollen die das? Naja.
ich bin gespannt. Du musst unbedingt den Trailer gucken. Also ihr müsst unbedingt den Trailer gucken. Das ist so absurd, weil er spielt ja auch John Wick. Und er sieht halt auch in Matrix jetzt aus wie John Wick. Und John Wick ist beim Psychiater. Und der Psychiater wird gespielt von dem Darsteller, der Barney Stinson bei How I Met Your Mother spielt. Und das ist schon absurd. Weißt du, John Wick geht zu Barney Stinson mit seinen Problemen im Leben.
Das ist möglich, ja. Ich meine, also wie gesagt, wenn es jetzt hier wie Indiana Jones 4 wird, dann bin ich sofort raus, gehe ich nach 5 Minuten oder so, weiß ich. Ich
bin nichts mehr. Ach stimmt, und der Trailer, und wir haben den Trailer gesehen für den neuen Ghostbusters-Film. Man darf gespannt sein, es taucht viele, viele Hommagen an die alten Filme auf, also an die Originalserie.
Muss aber auch nicht immer gut sein, wenn es immer so Fanservice zu viel ist, sag ich mal. Aber es muss so eine...
Ja. Es sah schon gut aus, es sah schon wirklich gut aus.
Also, die neue Rubrik hier, Kinotipps. Einfach mal eingeschmuggelt, warum auch nicht. Achso, genau, zu den News noch kurz, wegen Tele5 wollte ich ja noch mal kurz erwähnen. Läuft also SG1 und Atlantis wieder im Free-TV. Und zwar, was ich kurios fand, ich habe es nochmal kurz recherchiert, in der Tele5-Fernsehwerbung, die ausgestrahlt wurde, hieß es ja Montag bis Freitag 18.15 Uhr. Also wenn die Folge hier hochgeladen wird, dann ist das alles schon im Gange. Und auf der Tele5-Webseite, da wo die, ja eben, wie sagt man, Sendehinweise sind, steht aber 18.10 Uhr. Also da gibt es wohl auch Programmverantwortliche, die wie ich immer mal in so Zeitschleif-Gedöns-Dingern gefangen sind. Ich bin da also nicht
alleine. Vielleicht jetzt einfach zwei Folgen, drei Folgen.
Ich bin da also nicht alleine, also das ist sehr gut. Und es ist wohl so, erst kommt eine Atlantis-Folge und danach eben eine SG1-Folge. Wir können natürlich als Pro-Tipp an euch weitergeben, ihr könnt ja nochmal hier nochmal von vorne anfangen und dann die dazugehörige Sternentor-Episode dann noch hören. Das ist doch super, oder? Das ist doch ein tolles Package hier.
Ja, leider sind die schneller als wir.
Ich weiß, ja, aber noch.
Wenn die jede Woche eine Folge rausbringen, da hinken wir dann irgendwann
zurück. Aber jetzt noch nicht. Dann können wir ja auch zur Folge kommen, Thomas, oder?
Ja, anzunehmen, wenn sonst nichts mehr ist. Ne, dieses Gegrüße hin und her mit dem Akte X-Cast, das mache ich jetzt nicht. Also. Wir hatten uns nämlich auch wieder genau. Erwähnt.
Viele Grüße an
euch,
Akte X-Cast.
Ich glaube, es kommt auch dieses Mal wieder irgendwer das aus Akte X drin vorher. Wir waren ja gerade bei dem Thema Dune. Und bei Dune muss ich sagen, die neue MacGyver-Serie. Wir haben ja MacGyver ja relativ häufig, Darsteller dann davon da. Und ich fand das sehr lustig. Aus der neuen Serie von MacGyver, da gibt es ja den Murdoch. Hm. Der wird ja gespielt von, Moment, lass mich nicht lügen. Achso, genau. Der wird gespielt von David Dastmalchian. Hm. Das ist wirklich, die Rolle als Murdoch, als Verrückter, ist wirklich auf den Leib geschneidert. Und der spielt auch in Dune eine Rolle. Und auch wieder so ein, das ist mehr der Handlanger der Harkonnen. Ja. Und der ist auch total, total strange. Der ist total spooky, der Kerl. Also Paraderolle. Also wirklich, wirklich großartig besetzt.
Okay, das ist doch immer nett. Thomas, wie heißt denn die heutige Folge im Original?
Schnaps!
Hä?
Also nee, das wäre die deutsche Übersetzung. Spirits!
Genau. Und im Deutschen überraschenderweise Geister.
27.10.99 in Deutschland.
Genau, am 23.10.98 Showtime USA. In der Regie, wie öfter mal schon Martin Wood, aber heute ein anderer Schreiberling, der einen interessanten Namen hat, finde ich.
Genau. Tor, genau. Alexander, also T-O-R.
Sternen, ne?
nicht Tor. Der Tor.
Genau. Alexander Valenza hat mich erinnert an Trent Alexander-Arnold. Grüße gehen raus an alle Liverpool-Fans. Also klingt ähnlich. Und ist auch seine erste Folge, glaube ich, ne? Und kommen aber noch ein paar.
Ja, ist es schon. Der ist aber im Stargate-Universum kein Unbekannter zu dem Zeitpunkt. Es ist zwar sein erstes Drehbuch, er hat noch 5 weitere gemacht, aber er gehört schon länger zum Senior-Star von Stargate
SG-1. 45 Mal Senior-Story-Editor, genau. Sonst.
Achso, das hatte ich gar nicht gesehen. Achso, ich hatte nur gesehen, er ist Senior-Staff. Was er genau gemacht hat,
sonst, ja, okay. Einmal die Story zu Dharma und Craig und eine Folge Dead Zone, aber das Dead Zone sagt mir jetzt auch nichts. Ja,
habe ich auch nie geguckt, das Buch ist aber großartig, das ist ja das Ding von Stephen King.
Und was ich noch gefunden habe, also er ist Sohn von einem früheren Schauspieler und Restaurantbesitzer oder so. Twin Sisters hat er auch, sind auch Schauspielerinnen, die eine jedenfalls, ja, und einen älteren Bruder hat er auch noch, der heißt Craig. Ja, ne? Stand da auch mal. Sonst steht da irgendwie nie was zu, aber da war das doch bei der IMDb vorhanden, ja. Genau. Achso, zur Quote, sonst vergesse ich das noch. Zuletzt 2,15 Millionen, 16,4% und heute etwas gesunken, 1,95% Millionen natürlich Zuschauer und 15,2% Sendeanteil wären das dann. So viel zum Vorgeplänkel.
So, wir beginnen natürlich wie immer mit dem Teaser und sind dann im Briefing Room. Wir sehen Daniel und Neil Carter, die am Tisch sitzen. Das war meistens so, ne? Also die drei sitzen und
der kann die Füße nicht stillhalten, oder?
Ja, aber in diesem Falle hat das wirklich seinen Sinn. Er öffnet nämlich einen Allwetterbehälter. Ja, das kennt man vielleicht aus anderen Serien. Also das ist kein Militärbehälter, nicht hier diese Munitionskisten, sondern hier so eine weiße Hartplastikkiste, wo man normalerweise irgendwelche Proben reinmacht. Es sind in dem Fall auch Proben drin. Und da sind Bruchstücke, also so Gesteinsstücke drin, die er dann an Carter reicht. Und sie schaut sich das so ein bisschen an, ist so ein bisschen weiß, silbrig. Und Hammond steht im Hintergrund, sieht man dann auch, und guckt aus dem Fenster hinaus zum Stargate. Da gibt es scheinbar irgendwas Interessantes zu sehen. Hat das vielleicht noch im Fernseher verwechselt oder sowas, ich weiß es nicht. Vor allem, warum er da mit dem Rücken zu denen steht, obwohl er sie dann noch anspricht. Ne? Es wäre deren Hoffnung, dass dieses Material ihnen helfen könnte, die Gua'ul zu besiegen. Und mir weiß natürlich wieder mal nicht, worum es geht. Das ist auch geil. Irgendwie normalerweise kennt man ja solche Meetings, ne? Man wird einbestellt und hat im Vorfeld schon irgendwie eine Agenda oder irgendwie sowas. Ne? Und in dem Fall so, ich habe das Memo nicht erhalten.
Intranet war irgendwie lahm, ja.
Ja, irgendwie sowas. Und Hammond erläutert dann, es wäre Tridium und Captain Connor von SG-11 hätte das auf einer Routine-Expedition auf dem Planeten PXY-887. Hier haben wir auch schon wieder eine neue Planetenbezeichnung. Ne? Mhm. PX, irgendwas hatten wir ja schon,
aber PXY ist, glaube ich, neu. Aber immerhin haben wir das P wieder vorne dran.
Ja, oder PX. Ja. Und Carter hat davon schon mal ein bisschen was gehört und sagte, wäre irgendwie 100 Mal leichter und aber dafür auch stärker als Stahl. Und Tiak nimmt das Ding dann einfach mal in die Hand, also hat auch so einen Felsbrock in der Hand, bröselt den mal wie im Märchen einfach mal zu Sand. Kommt kein Wasser raus, aber ja, Hammond erläutert dann ein bisschen weiter und sagte, ja, rohes Trinium, das ist wirklich zu brittle, das kann man nicht verarbeiten und wegen den ganzen Unreinheiten da drin. Ja, SG-11 wurde beauftragt, mehr Trinium zu besorgen. Ja, sie seien jetzt wohl 48 Stunden überfällig. Ja, und SG-1 wird hier wohl verpflichtet rauszufinden, was denn da Sache wäre. Tenny erkundigt sich noch nach den Umgebungsvariablen. Ne? Gibt es da Bevölkerung auf dem Planeten? Und Hans sagt dann, nee, das UAV hätte nichts herausgefunden. Und O'Neill sagt dann aber auch, ja, ist doch ein großer Planet. Also das ist auch mal geil. Ne, das fällt an der Stelle halt nochmal auf. Ne? Die schicken ihre Sonde einmal durch, ja, ne? Das kreist ein paar Mal drumherum und dann sagen, genau, oh, der Planet ist so menschenleer.
Ich weiß nicht, was die da für einen Radius haben, aber natürlich, die können da nicht hier die ganze Zeit da rumfliegen mit dem Ding.
Ja, wobei es ja natürlich eigentlich anzunehmen ist, dass die irgendwie ums Geld herum, also wenn die Gua'uld die Leute da rausgelassen haben, dann macht das wohl irgendwie Sinn. Aber wir haben ja auch schon, wir sind ja auch schon Völker getroffen, die nicht nativ von der Erde kommen, die könnten auch woanders sich angesiedelt haben. Na ja, egal. Hammond bestätigt das und sagt aber, hey, man hätte drumherum ein paar Meilen drumherum erkundet und kein Radio-Traffic, keine EM-Signaturen, no sign of life whatsoever. Vor allem no sign of indigenous life whatsoever. Das klingt ja eigentlich so nach, wir hätten auch gar keine Tiere, also nichts. Aber es gibt da auch Tiere. Aber dazu kommen wir später. Aber interessant, dass er irgendwie extra betont. Also wegen, hey, kein Radio-Traffic, keine EM-Signaturen. Ja, guter Mann, ihr seid bis jetzt fast immer auf Leute gestoßen, die ein paar Jahrhunderte der Erde hinterher hinken. Wie sollen die denn Radios benutzen oder EM-Signaturen ausstrahlen? Also, das ist ja jetzt kein Hinweis darauf, dass es da wirklich keine Bevölkerung gibt. Wie dem auch sei, die Alarmsirene fängt an zu brüllen. Und Technician, es ist wieder mal nicht der Chevron-Guy. Ich glaube, der taucht auch diesmal wieder nicht auf. Incoming
Interessant,
Traveler.
Interessant. Hier, ich habe es mir noch mal notiert, weil das deutsche Transkript zu der Folge liegt nicht vor. Im Deutschen sagt die Technikerin nämlich hier nicht irgendwie Aktivierung von außen, was so eigentlich der grobe Standardsatz ist, sondern dieses Mal Ankunft am Sternentor. Also es ist leicht verändert, ja. Fiel mir nur auf.
Ja, da ist die Untergrundbahn, die U-Bahn kommt da an. Die Dame sagt dann auch noch, ne, es wäre SG-11, also da scheint der ID-Code durchgegeben worden zu sein. Hammond sagt dann, ja, hoffentlich haben die mal eine gute Erklärung. Sie gehen alle an das Observation-Fenster und gucken, wie das Wurmhole aktiviert wird. Wobei hier auch wieder die falsche Reihenfolge, ne? Also das Wurmloch wird aktiviert, und aber vorher wurde schon der SG-11-Code ausgestrahlt. Was ja nicht funktioniert. Immer, also das,
genau. Ja.
Ja, während sie da rumstehen, kommt plötzlich mit einer unheimlichen Geschwindigkeit ein Pfeil, also eher ein Pfeil, Bolzen, was auch immer, durch das Wurmloch geflitzt und smasht einfach mal durch das Panzerglas und ja, auch durch O'Neills recht Bizeps, der dann auf den Boden fällt. Und an dieser Stelle, an der Stelle ist mir da schon aufgefallen, wie zum Henker kamen die an die SG-11-Codes. Mhm. Na, also wir wissen ja später, was da vorgefallen ist, aber es macht überhaupt keinen Sinn, dass man da die Codes von SG-11 hatte, weil die tippen die ja immer ein. Die sind ja nicht fest programmiert in diesen Codern, ne? Also selbst wenn sie denen die wegnehmen würden, wüssten sie den Code immer noch nicht.
Vielleicht gefoltert und...
Ja, das ist ja auch nicht passiert. Wir also das ist... Aber es ist auf jeden Fall egal, was das ist, ne? Also dass das so eine massive Geschwindigkeit hat, selbst wenn das... Also es wird auch nicht so wirklich aufgeklärt, warum denn das Ding dann nachher durch das Panzerglas gekommen ist. Weil selbst wenn du ein hartes Material hast, also da musst du schon mit einer unheimlichen Geschwindigkeit, also so ein Panzerglas hält ja auch Beschuss aus, also...
Genau, und vor allen Dingen, das war jetzt auch nicht so ein Riesenteil, was jetzt brachial, sondern wirklich ein Pfeil halt.
Ja, also Pfeile, die ganz normal im Bogen abgeschossen werden sind, haben nicht solche Geschwindigkeiten. Und selbst wenn sie aus dem harten Material sind, die hätten nie im Leben, also das wäre gegen das Ding geknallt, hätte es angekratzt, wäre runtergeplumpst. Also das war jetzt einfach nur Effekthascherei. Oh Gott, der arme O'Neill. Ja, wie auch immer, Hammond erkundigt sich, ob alle in Ordnung sind. Und weil das auch geil ist, ne, dass Hammond, O'Neill liegt am Boden und dann fragt, oh, seid ihr alle in Ordnung?
Wobei ich glaube, es ging zu schnell, der hat das jetzt gar nicht so mitgeschnitten, sondern dachte halt, der duckt sich oder so. Könnte ich mir auch vorstellen.
Ja, okay. Und ja, aber die liegt da wie so ein Käfer auf dem Boden und winkt da mit seinem Arm so, nee, nicht wirklich. Und ja, man hilft ihm auf. Ja, der Pfeil schaut immer noch aus seinem Arm raus, ne? Und dann, aber O'Neill sagt dann, oh Gott. Ich hatte im Englischen eher verstanden, so von wegen vielleicht das Trenchcoat. Was sagt er denn im Deutschen?
Ich glaube tatsächlich war es auch so, wie oh mein Gott oder so. Also es war jetzt
so, nichts Auffälliges. Es klang im Englischen mehr so, oh good mäßig. Weißt du, so von wegen so typisch so, O'Neill, ja. Sarkastisch, oh good. Ja, Endteaser, Opening Credits und wir hüpfen in die Krankenstation.
Dort ist Daniel, Carter und Tiag, die betreten die Krankenstation und O'Neill liegt da auf einem Bett. Ja, sagt so sie, ja, hallo Kinder, und Carter meint dann, ja, wir sind jetzt hier bereit, ne, für die Mission und ob eben O'Neill zurechtkommen würde, und er sagt, ja, ich bin nicht tot, Captain, ich habe hier nur für ein paar Tage Hausarrest, also wahrscheinlich würde er auch lieber unterwegs sein, als da auf der Krankenstation abzuhängen. Carter meint dann, ja, nun, wenn das kugelsichere Glas es nicht verlangsamt hätte, und O'Neill, ja, oh bitte, hier, Außerirdische stoßen mich immer in irgendwie, da durchlöchern mich immer, und Carter meint, ja, richtig, ja. Daniel meint dann noch, also bezieht sich auf die Herkunft, wo der Pfeil stammen könnte. Vielleicht aus Nordamerika, wäre halt fortschrittlich designt, übergibt so die eine Hälfte des Pfeils eben an Carter und ja.
Das ist, ja, ich muss kurz nochmal einhaken. O'Neill sagt ja, da war ich gerade zu, du warst so in Redefluss drin. Ja. O'Neill sagt ja, I'm not dead, Captain, just grounded for a few days. Interessanterweise, er liegt in diesem Bett und ist irgendwie so aufgemacht und geschminkt, als würde er wirklich gleich sterben. Stimmt, also der sieht wirklich total kränklich und sonst was aus der Fleischwunde, ne? Und der sieht mehr so aus wie Sams Vater in der Krebsfolge. Weißt du, so,
Wer weiß, vielleicht hier, man war sich nicht sicher, wo es hingeht. Ne? Vielleicht doch irgendwas mit Krebs noch in irgendwie ein paar späteren Folgen. Ja. Manchmal ist es ja so, ne? Einer schreibt das Drehbuch für die Folge und dann für die und dann passt es nicht so ganz zusammen. Ja. Und ja, O'Neill, an denen wird jetzt auch dieses Pfeilstück weitergegeben und Carter meint noch laut im Test, die gemacht wurden, dass es aus reinem geschmiedetem Trinium hergestellt wurde. Wenn es amerikanische Ureinwohner auf dem Planeten gäbe, dann haben die da wohl die letzten 100 Jahre laut ihr da technologisch einen weiten Weg auch zurückgelegt. Daniel ergänzt doch mal, ja, wir sind da irgendwie reinmarschiert sozusagen und haben das begonnen, das Zeug abzubauen. Und dann kommt General Hammond auch zur Krankenstation. Der meint dann, er habe jetzt mit dem Pentagon gesprochen und ja, natürlich hier gehe es jetzt darum, auch SG-11 zu finden. Ja, aber es soll vermieden werden, dass da die einheimische Bevölkerung, wenn es eine gibt, jetzt weiß man, da kam Pfeil an, dass man die irgendwie weiter verärgert. Carter meint auch, ja, okay, das heißt dann wohl hier, sie wollen wohl nicht, dass riskiert wird, das Trinium zu verlieren, und Hammond, ja, das sekundäre Ziel sei es eben, mit den Leuten dort wohl einen Vertrag über den Abbau auszuhandeln, und ja, man habe eben die Beziehungen da wohl auf einem falschen Fuß begonnen. O'Neill fügt nochmal hinzu, ja, sind sie doch meistens nicht, Sir, also das, ja, dass es da immer mal Komplikationen gibt beim Erstkontakt. Hammond meint dann, ja, Captain, hier, da Sie auf dieser Mission das Kommando über SG-1 übernehmen, haben mich, meine Vorgesetzten, da angewiesen, Sie auch daran zu erinnern, diplomatisch zu sein, und sie bejaht das, dass sie das machen wird. Und O'Neill auch nochmal, genau wie ich es wäre, ja. Man ist ganz schön, man sieht dann Daniel, wie er Tiag anschaut, und der blickt zu Hammond und alle schweigen so. Also die wissen ja jetzt, O'Neill ist jetzt nicht unbedingt, wobei in der letzten Folge schon, aber jetzt nicht unbedingt so der diplomatischste von SG-1. Um es mal vorsichtig zu sagen, vielleicht. Hammond sagt dann, SG-1, versuchen Sie es, und alle drei wenden sich so ab, wollen dann gehen, und O'Neill sagt dann nochmal, hier ist Sam, und die bleibt auch kurz stehen, dreht sich um, was gibt's, Colonel, und dann O'Neill, ja, erstes Kommando, und sie nickt, und O'Neill dann, ja, cool. Sie bestätigt nochmal, sie wird da ihr Bestes tun, Sir. Wobei ist das nicht immer so eine, das klingt immer so, als ob man da eine Prüfung nicht schafft, so, ja, ich tue mein Bestes, oder? Das hat irgendwie, ja, und O'Neill dann, ja, ich weiß das, dass sie das machen werden, Captain, und sie bedankt sich und grinst, schaut dann zu Hammond und ja, nickt kurz, verlässt den Raum, schließt die Tür, und O'Neill lächelt auch, und wir haben einen Szenenwechsel.
Ja, im Transcript steht, dass O'Neill lächelt.
Ja, hat er nicht.
Das ist aber jetzt eher, also wenn man, ich hab die Szene dann nochmal geguckt, ne, also O'Neill lächelt, also wenn man das Lächeln nennt, dann ist das mehr so ein Tiag-Lachen.
Ja,
also,
ist ja verwundet und geschminkt.
Also. Weißt du, wo er doch mal nett sein sollte? Tiag, lach doch mal.
Ja, der guckt sich auch was ab von Tiag, kann auch sein.
Das ist auf jeden Fall geil. Also, dass man diesen Gesichtsausdruck als Lächeln interpretiert. Also, das war schon, naja. Ja, wir sind wohl auf PXY887 am SG-11 Camp und docken Rabe rum, der da irgendwie ein bisschen rumpickt und rumkräht. Und wir sehen dann, als der abdampft, Carter und Daniel kommen näher ran und man hört Tiag übers Radio. Und ja, ich bin an der Blasting Site, hier ist niemand, ich werde das weiter untersuchen. Carter bestätigt. Sagt auch, hey, wir sind angekommen. Ja, sie untersucht hier ein bisschen das Zelt, nimmt so einen Kaffeepott und riecht da mal dran und verzieht dann auch das Gesicht. Ja, der Kaffee wäre wohl total verbrannt, also boiled dry. Das heißt, da stand wohl so lange auf dem Herd, bis alles verdampft ist. Wobei das jetzt nicht stinken würde. Das ist ja nur Wasser. Also Wasser mit Kaffee ist ja nicht so, als kippst du da dein Pulver rein, was dann irgendwie anfängt.
Bisschen Triniumpulver reingemischt, wer weiß, was die da trinken.
Ja, Daniel nimmt den Computer, drückt mal auf die Tastatur und ja, der geht auch an und ist irgendwie so eine Art Tagebuch. 47 Pfund Trinium Ore sind wohl abgebaut worden, versuchen das irgendwie weiter zu erhöhen. Ja, ein Requisition Request wäre das wohl von Captain Connor, sagt er dann auch und der hört aber mitten im Satz auf. Carter sagt dann, ja, hier schaut so aus, als wenn die überstürzt irgendwie aufgebrochen, abgehauen, was auch immer, ne, mitten im Satz so gesehen. Tia kommt dann auch dazu. Und an der Stelle ist mir aufgefallen, interessant, dass die wirklich zu dritt auf diese Mission geht. Normalerweise sagen die Vorschriften ja vier. Also sie wollten ja auch Carter schon ersetzen, ne, als ihr Vater krank war. Ne, wenn sie nicht gehen, dann schicken wir wen anders mit. Warum sie die drei jetzt wirklich auch zu dritt nur lassen, weiß ich nicht.
Ja, vor allem die haben so viele SG-Teams, da können die doch auch mal einen da mit als Ersatz. Weiß nicht.
Fachkräftemangel.
Das ist der berühmte Fachkräftemangel, ja.
Wie dem auch sei, ist mir an der Stelle halt erst aufgefallen. Also sie sind wirklich nur zu dritt. Ja, normalerweise stimmt, würden sie das irgendwie noch auf vier Leute aufstocken, gerade wenn sie jetzt in eine Umgebung kommen, wo vielleicht jetzt nicht so friedlich ist. Aber egal. Man hätte, Tiag hat auf jeden Fall an der Blasting Site keine Spuren von Kämpfen gefunden. Wir haben irgendwie Fußspuren gehabt, sagt er, und der eine zu den Detonators, also zu den, die haben da rumgesprengt. Einer ist entladen, der andere hat nicht gezündet und ja, Carter stellt dann irgendwie fest oder vermutet, dass sie wohl zufällig, also was heißt zufällig, ne, by surprise überfallen worden sind oder was auch immer passiert ist, bevor die zweite Charge losgegangen ist, explodiert ist und der sagt dann auch, ja, das war auch seine erste Überlegung, aber es gibt keine Fußspuren, die von der Mine wegführen, ne, also als ob sie irgendwie verschwunden wären, da wo sie gerade standen. Also da gehen Fußspuren rein zu den Detonators und dann nichts. Daniel dann auch so, creepy. Der Daniel hat natürlich wieder Schiss. Das ist so ein bisschen wie bei den drei Fragezeichen, ne? Da gibt es ja auch so Leute, oh Gott, müssen wir das unbedingt? Ja, wir hören irgendwie ein Atmen im Hintergrund und Tiag hört das auch. Er läuft dann ums Zelt rum und sieht dann einen Wolf, der ein bisschen weiter weg steht. Und ja, der Wolf geht dann auch wieder und Tiag ist irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, so als hätte er Drogen, so Verfolgungswahn, ne, weißt du, dann hört er auf der anderen Seite, dreht sich wieder um, so völlig erschrocken und panisch, dann geht der Wolf, Tiag hört das und dreht sich wieder voll erschrocken um und Tiag sagt dann auch, oh Gott, nachdem Sam und Danny dann ankommen, oh, ich bin mir sicher, ich habe was gehört und dann auch dachte, ja, guter Mann, du bist in der Natur, kannst du alles durchhören, ja. Ein Baum, der umfällt, Äste, die vom Baum fallen, Wind, Tiere.
Wir haben doch schon erfahren, der hängt wohl immer sehr oft irgendwo rum und schaut Fernsehen, also ich weiß nicht, ob der das so mit der Natur hat. Also, hat er verlernt
so,
vielleicht.
Achso, hat alles vergessen, genau, hat alles vergessen. Ja, dumm geboren, nichts dazu gelernt und trotzdem alles vergessen. Das hat mein Dateilehrer früher zu uns immer gesagt. Und Daniel vermutet dann irgendwie Geister. Und Jack, nein, Jaffa, glaube nicht in solche Dinge. Und ja, Carter sagt dann, na, wir schauen uns mal um. Gucken mal, ob wir vielleicht was Greifbares finden. Tiag ist, man läuft dann da unten irgendwie rum. Tiag ist ein bisschen weiter oben, da ist so ein Abhang und der läuft da oben rum und ruft dann auch runter und Captain Carter, Captain Carter. Und er zeigt dann ein bisschen weiter und sie läuft dann ein paar Meter rum und um den Baum herum und links und guckt dann und sieht dann einen Totempfahl. Na, also mit, ja, ein Raven eating a snake und auch geil, below that several people in bondage. Aha, aber auch interessant, weißt du, da finden die einen Totempfahl, direkt neben der Blasting Site, neben dem Camp, aber nein, man hat keine Spuren, weißt du, das Ding ist jetzt auch nicht klein und auch nicht jetzt nicht so groß versteckt, vor allen Dingen auch sehr cool, weißt du, Carter läuft ja um diesen Baum rum und da steht ja was, Weißt du, dieser Baum ist relativ licht.
Ja.
Weißt du, sie hätte das eigentlich sehen müssen, wo sie schon davor stand. Ohne dass
hier gucken Sie mal. Das SG-Team da, was, 11, da rumgestolpert ist. Wahrscheinlich halt irgendwie auf dem Boden immer nur geguckt, wo ist Trinium und dann nichts von der Umwelt mitbekommen.
Ja, keine Ahnung. Vielleicht ist das die Spice, die sind ja so
ab. Genau.
Ja, Carter nimmt ihr Messer, klopft dann da ein bisschen dran rum, schabt ein bisschen dran rum und klingt metallisch und sagt dann, hey, das wäre auch Trinium, wieder Pfeil und Tia kommt dann auch wieder runter und Carter fragt dann Daniel, ob er das interpretieren könnte und sagt dann, ja, Clan Crest und sieht ein bisschen nach Salish Indians aus und ja, es erzählt hier wohl die Herkunft des Clans, also die Vergangenheit des Clans und er interpretiert dann so ein bisschen, ja, die wurden von einem Distant Planet hierher gebracht, bei Evil Rulers, wer das denn bloß sein könnte. Ne? According to this figure, ne, dann, da ist auch eine Art Jafar-Figur abgebildet, ne, also von wegen, wir haben ein Schlangensymbol auf der Stirn und sagt er dann, ja, vermutlich waren die Evil Rulers Jafar und taking them from Earth, wobei ich mir denke, die Evil Rulers sind ja eigentlich eher die Gold und nicht die Jafar, aber interessant sagt er, waren Jafar, also von wegen, er kommt aber nicht auf das Naheliegendste, also von wegen das Ding, was er da hat, dieses Gesicht mit dem Symbol auf der Stirn, das sieht schon schwer nach Schlangenwache aus. Deutlich, also da ist irgendwas schlangenartig. Also es müsste eigentlich schon Abhofes gewesen sein, der da die Leute hingeschleppt hat. Na, aber das wird hier an dieser Stelle nicht genannt. Und hinaus sei Carter, es steht ein bisschen auf dem Schlauch und fragt dann, oh, das war wohl mal ein Gua'ul-Planet. Vor allen Dingen, es könnte ja immer noch einer sein. Ich weiß ja nicht, die haben ja auch auf Chulak oder so, die haben ja durchaus auch Kultur.
Ja.
Na, also die dürfen ja zwar keine Schrift besitzen oder sowas, aber ne, irgendeine Säule oder sowas dahinstellen, why not? Ja, Daniel interpretiert dann auf jeden Fall weiter. Die Gua'uld wurden von Xels zerstört, der sie schon seitdem beschützt hat. Und Xels und Daniel, Salish's Main Spirit. Auf der Erde ein benevolent, ein gutmütiger, traditionell und er wird von diesem Raven-Figure hier. Wird er dargestellt. Ja, wir hören im Hintergrund auf jeden Fall wieder ein Geräusch. Tiak wieder total panisch, dreht sich um, Starkwaffe im Anschlag und Carter gibt dann auch ihre Waffe und was ist denn, fragt sie. Ja, dann der Wolf ist wieder zu sehen und der Wolf kreist sie so ein bisschen und Tiak ist halt wirklich wie so ein aufgescheuchtes Eichhörnchen, weißt du, dann springt, oh Gott, der Wolf wieder auf der anderen Seite und hier und da, sagt er auch und ja, hier, da war er doch und weißt du, der Wolf bewegt sich halt, also Tiak total panisch, also das ist wirklich, ich weiß nicht, das ist total der Schiss.
Nein, der, so paranoid, ich fand, der hat jetzt auch nicht so aggressiv gewirkt, der läuft da halt rum, also ja.
Ja, Tiak war ja vorhin schon bei dem Atmen schon total also wirklich, keine Ahnung. Vielleicht hatte er so nicht Arachnophobie, sondern Wolfophobie.
Keine Ahnung. Zu viele Horrorfilme geschaut, irgendwas.
Ja, ich weiß es nicht. Und wir hören auf jeden Fall einen zischenden Laut und er sagt dann auch, huch, das habe ich aber diesmal gehört. Und Carter sagt dann auch, ja, ich auch. Und man sieht dann aber auch Tiak, der ein Blasrohrpfeil auf der Schulter hat, in der Schulter und sind die anderen dann auch ein Tier und dann fliegen noch ein paar Darts und alle fallen dann um und im Transcript steht lustigerweise dann da, ne, dass Carter am längsten noch irgendwie wach bleibt, um zu sehen, dass da 5 Native Americans da ankommen mit Bögen. Ich glaube, der Mensch, der das Transcript geschrieben hat, hat nicht die Folge gesehen, weil sie haben keine Bögen, sie haben halt Blasrohre. Ja.
Oder vertippt.
Ja. Nein.
Wir kommen in wahrscheinlich ein Salish-Dorf. Da sind einige Hütten, so Tipi-mäßig oder auch andere Konstruktionen. Ne? So Fleisch wird da getrocknet und da wird Hausarbeit wohl von Dorfbewohnern erledigt. Vielleicht kann man noch mal kurz einen kleinen Geschichtseinschub hier machen. Haben ja auch den Bildungsauftrag. Ne? Geht hier wohl um die Küsten-Salish. Also da gibt es verschiedene Festland-Salish und noch andere. Also ich war mir gar nicht so ein Begriff, aber da gibt es wirklich unterschiedlichste Salish-Indianer. Genau. Ethnien. Pazifikküste, Nordamerika, British Columbia und Washington, Oregon. Wohl 21.000 registrierte Indianer zählen da in Kanada zu ihnen. Unter diesen Küsten-Salish ist es auch noch so, da gibt es noch ungefähr mehr als 50 ethnische Gruppen, also es ist wirklich sehr klein und vielfältig. Ja, und diese kleineren Gruppen sind nochmal in so Tribal Councils zusammengeschlossen, Stammesräte, sowas in der Richtung, also kleinere Einheiten, also Einheit sage ich jetzt mal, nicht militärisch, ne, aber ja. Und die hatten auch damals schon hochseetaugliche Kanus, fand ich auch interessant, hatte ich jetzt auch gar nicht so gedacht, haben da eben Handel betrieben bis nach Alaska im Norden und Kalifornien im Süden. Gab da wohl auch früher so einige Regionalzeitungen. Katu 1982 produziert auch Radioprogramme. The Native Voice seit 1940, also schon relativ älter. Was ich sehr interessant fand, jetzt schlagen wir die Brücke in die heutige Zeit. Und zwar ist es so, dass da auch schon jetzt das Internet angekommen ist. Einige Stammesbüros haben da jetzt einen DSL-Zugang und einige Stämme haben auch dann eine eigene Homepage oder sind im Begriff, die ja aufzubauen. Fand ich auch interessant. Denkt man ja jetzt so nicht.
Guck mal, die haben sich sogar bis nach Europa ausgebreitet.
Siehst du mal, ja.
Warum? Ne, kennst du nicht? Das, die haben hier aber andere Aufgaben, ne? Richterin Barbara Salisch.
Ah, okay. Nee, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Sehr gut, ja. So kommt's raus. Und wir springen jetzt, wie gesagt, in diesem Dorf auch rein in eine Hütte, ein Haus. Kater liegt dort nur mit T-Shirt, Hose und Stiefeln begleitet auf einer Bank und wacht auf. Tiag ist da auch auf so einer Bank, liegt neben ihr und Daniel wacht dann auch auf.
Sie guckt sich auch ein bisschen verwirrt um. Ne? Das liegt aber daran, dass normalerweise nach so einer durchzechten Nacht, in Anführungszeichen, wacht sie mit weniger auf.
Sie nähern sich da der Tür und alle haben eben diese T-Shirts, Hosen und Stiefel an. Kater geht da auf die Tür und die ist auch offen. Also das ist schon interessant. Wird dann aber von einem Mann aufgehalten, der dann im Türrahmen praktisch steht und auch auf sie zielt mit Pfeil und Bogen. Sie hebt da ihre Hände so, ja, ganz ruhig, hallo, wollten mir nur die Beine vertreten, so in der Richtung, und geht dann rückwärts zurück. Und der Mann, ja, der verschwindet dann, also bleibt dann gar nicht in der Tür stehen. Ja, und Carter meint auch, ja, wenn wir hier Gefangene wären oder sind, dann ist es wohl ein gutes Zeichen, dass dann Connor und SG-11 auch irgendwo hier seien. Und sie geht dann zu so Schnitzereien, sag ich mal, die an der Hausfassade sind. Tiag merkt auch an, ja, das ist irgendwie merkwürdige Behausung, als wenn es ein Gefängnis ist, und Carter weiß auch nicht so richtig, nimmt dann ihr Taschenmesser oder sowas Scharfes, was sie da noch hat, und schnitzt da, kratzt an der Schnitzerei rum.
Ja, das ist aber auch interessant, ne? Also deswegen, sie haben ihnen alle Waffen abgenommen, oder das Taschenmesser.
Das ist so ein ganz kleines, geheimes Schweizer Modell.
Ja, wer weiß, wo
es ist. Oder es ist hier von MacGyver-mäßig gebastelt, ja. Also sie stellt fest oder glaubt festzustellen, dass es eben hier das Fasern, Triniumfasern seien hier diese Wände, und sie wettet auch, dass die wasserdicht und unglaublich stark sind. Also ich weiß gar nicht, wie sie da jetzt wasserbeständig.
Wasserbeständig, wasserdicht ist, übersetzt, genau, wär's nicht, das ist ja Metall immer. Aber interessant, wie kommt sie auf Flexible Trinium Fiber? Von wegen, das Ding gibt jetzt keinen Zentimeter nach unter ihren.
Sie glaubt es, ja. Redet sich das ein, ich weiß es nicht, ja. Und Daniel findet es auch erstaunlich, dass sie das wohl geschafft haben, hier die technologisch sich weiterzuentwickeln, aber immer dennoch die Lebensweise so im Wesentlichen zu behalten. Tiag meint auch, ja, wir haben hier jedoch keine Einrichtungen zur Herstellung beobachtet. Also es gibt da, also es sollte doch irgendwie da sichtbarere Hinweise für die Verarbeitung von diesem Trinium-Metall geben, und ja, denn
Es kommt ja gleich, ne, so von wegen, das ist mir an dieser Stelle schon aufgefallen, ne, so von wegen, egal was jetzt die Begründung kommt ja gleich, ne, so von wegen, weil das ist ja brittle und was nicht noch alles, ne, eigentlich. Es macht trotzdem keinen Sinn. Also Metallverarbeitung, egal welche Art, selbst wenn du es nicht verhütten musst oder so, in einer Reinform irgendwie kriegst, ne, das zu verarbeiten, klar kann das auch ein Schmied, aber so ein ganzes Gebäude mal so, ich weiß nicht.
Daniel meint dann, ja, auf der Erde hier, die Salish, da sind da auch je nach Jahreszeit irgendwie auf Wanderschaft. Kater kretscht rein, ja, wie weit sind wir dann wohl von ihrem Minencamp entfernt? Und in dem Moment treten drei männliche Dorfbewohner da in diesen Raum ein, und der eine Mann sagt, ja, ein paar Tage zu Fuß, ich bin Tonani. Und Carter,
Sekunde, bevor du weitergehst, Tonani, wird gespielt von Rodney A. Grant. Er hat jetzt nichts Bekanntes gemacht, ich habe mal reingeguckt, aber er spielt halt immer einen Indianer. Ja. Es ist auch ein Indianer, ne? Der hat irgendwie 2 Dutzend Male in unterschiedlichen Cowboy-Rollen habe ich mir aufgeschrieben. Also es geht wohl immer, er spielt halt immer in so Cowboy- und Indianer-Filmen mit.
Typecast-mäßig, ja. Aber hatte ich vorhin auch geguckt, hat er nicht sogar im Wer mit dem Wolf tanzt auch irgendwie, das könnte sein, oder ich habe es bei einem anderen gelesen. Ich glaube,
achso, ja, das kann sein. Kenne ich aber den englischen Titel nicht, weil ich habe die IMDb auf Englisch geguckt. Ne, kann natürlich sein, dass ich den englischen Titel jetzt nicht kannte.
Aber würde ja auch zum Cast passen.
Nicht gesehen habe, dass er damit gespielt hat.
Genau. Ja. Der sagt eben, er sei Tonani, und Carter stellt sich auch vor, wie man das das halt macht. Normalerweise Captain Samantha Carter, SG-1 und tun dann die so, ja, langer Name. Und Carter, okay, wie wär's mit Sam? Und der sagt, ja, Sam. Dann stellt Carter, also die Freunde, vor, das hier ist Dr. Daniel Jackson. Und Punani dann so, Doc? Und Daniel sagt, ja, Daniel geht, Daniel ist okay. Und Tiag meint eben, er sei Tiag.
Wobei, dann hat er die gute Transferleistung. Ja. Ne? Wenn man sich das Transcript anguckt, ist es natürlich von abgekürzt DR. Wie kommt er denn auf Doc? Also wenn man es nur liest. Aber ne, es ist ja auch Samantha und dann die ersten drei Buchstaben, also von Doktor auf Doc. Das macht schon Sinn, ne?
Haben sie gut gemacht. Der Tonani fährt weiter vor dir. Ja, die Geister sagen, du hast da einen Dämon in dir, Tiag. Und Tiag sagt, ja, aber hier, der Dämon wird dir keinen Schaden zufügen, ne? Gebe ich dir mein Wort drauf. Tonani meinte, ja, das würde mir normalerweise auch viel bedeuten. Aber woher soll ich denn wissen, ne, wie viel Wert dein Wort hat? Und wir haben uns doch gerade erst kennengelernt. Guter Einwand, ja. Carter meint dann, wir wollen dir nichts Böses und Tonani, und der sagt dann, ja, wenn ihr uns nichts Böses wollt, warum habt ihr dann Waffen dabei? Ja, Carter, ja, Selbstverteidigung, unsere Freunde sind auch verschwunden und wir müssen sie hier finden. Tonani meint, nee, sie sind nicht verschwunden, sondern sie sind bei den Geistern.
Nein, 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 das ist ja falsch übersetzt. Das muss ja heißen, die sind im Weinkeller. With the spirits.
Daniel, sie meinen tot? Totgesoffen? Tonani, nee, nee, hier, bei den Geistern. Und Carter, oh, die Geister. An der Stelle fand ich sie ein bisschen O'Neill-mäßig, ne? Nimmt da ein bisschen den skeptischen O'Neill-Part ein. Und Tonani, kennst du die Geister nicht, Sam? Daniel so, wir kennen die Geister, ne? Wir kennen sie definitiv. Aber hier, es sind nur ganz viele im Wald und zu welchen Geistern gehören sie denn nun genau? Und Tonani dann, ja, Xels wahrscheinlich oder vielleicht Takaya. Carter fragt nochmal jetzt hier nach, sind wir denn jetzt Gefangene? Und Tonani, nö, hier steht euch frei zu gehen. Und Carter fragt auch, ja, können wir denn auch dann unsere Waffen mal zurückbekommen? Und der Tonani, dem ist es irgendwie relativ gleichgültig oder, ja, zuckt mit den Schultern, ja, gut und...
Ja, vor allen Dingen gerade, also das macht überhaupt keinen Sinn, ne? Gerade war man sich noch nicht mal sicher, ob man deren Wort vertrauen könnte. Und, ja klar, nehmt eure Waffen her, hier, bitteschön. Das ist so.
Szenenwechsel.
Wir sind wieder in der Stadt, also in dem Dorf draußen. Und, SG-1 läuft dann darum, Kinder spielen und lachen. Und Carter wendet sich dann nochmal an Tonani. Ja, was ist denn hier mit unseren Freunden? Und sagt er, ja, wir kamen aus dem Wintercamp, deshalb hat man noch niemanden gefunden. Aber die werden ja wohl nicht ihren Tod im Fall da die ganze Zeit mit sich rumschleppen.
Das ist ein mobiler Totempfahl.
Ach so, ja, ja. Mhm. Ja, und er sagt dann, ja, wir haben dann eure Freunde dabei erwischt, wie sie Krieg gegen den Berg geführt hätten, um das Ke zu nehmen. Und sie dann, ja, Ke, Trinium, ja, das haben eure Freunde auch so genannt. Und ja, Xelx hat eure Freunde genommen und er hatte mich dann beauftragt, einen Pfeil durch den Circle of Water zu schießen, um euch zu warnen, nicht zurückzukehren. Ich glaube, das habt ihr nicht so verstanden und... Carter, nee, ist ja auch völlig egal. Wir lassen unsere Freunde nicht im Stich. Und meinte Tonani, ja, ich könnte euch selbst vorstellen, nur vielleicht ist das Ganze nur ein Missverständnis. Und Carter sagt, ja, also du willst uns jetzt zu unseren Freunden bringen. Und ich weiß nicht, wo eure Freunde sind, aber Xels wird das wissen. Und kann ja nicht schaden, zu fragen, Sam, ne? Ja, ja. Hat hier Elke irgendwie so ein leise zu seinen Kameraden so von wegen, ja, hier, aber Tonani. Schiebt das alles auf die Spirits ab, also was sie wohl getan haben, also daran, dass die Spirits, die Geister irgendwie SG-11 entführt hätten, da glaubt jetzt irgendwie wirklich keiner dran. Und ja, aber Carter sagt dann, ja, wenn das irgendwie uns SG-1 aber SG-11 näher bringt, dann bitteschön. Und Daniel versucht dann das Team noch so ein bisschen zu briefen, was so ein Customs der Indianer angeht und ja, da gibt's vielleicht eine Zeremonie und vielleicht einen Tanz und also wenn sie dich auffordern, egal wie dämlich es klingt, einfach mitmachen. Carter nickt und Carter holt dann auch Tonani wieder ein. Und die fragt ihn auch, ja, wie kriegt ihr eigentlich hier diese ganzen Unreinheiten aus dem Key, dass es nicht mehr so zerbröselt? Und ja, erzählt er dann, holt so ein bisschen aus. Wir bitten erstmal die Geister darum, also die Geister, dass sie den Mountain, also den Berg, das Key freigeben lassen. Der Mountain, wenn er in guter Stimmung ist, dann schmeißt er das Key in den Bach und der Bach, der würde das Key dann reinigen, bis es shiny ist. Shiny, shiny. Dann nehmen sie es raus und ja, wir können es dann in die Form bringen, der wir sie brauchen. Ne? Da haben wir es dann schon. Ne? Also sie haben irgendwie eine Art und Weise, dass das Key verarbeitet wird, also gereinigt wird und sie es dann verarbeiten, aber trotzdem, dazu brauchst du schon Na, mehr als das. Achso, wir hatten ja gerade das Ding, ne? Sie hatten ja dieses Haus, dieses Gebäude. Ja, so ein Gebäude nimmst du auch eher weniger mit.
Ja.
Na, also, Wobei es ist 100 mal leichter als Stahl. Vielleicht
immer
ist
es so leicht, dass. Weil auf so Karren, auf irgendwie 50 verschiedene Karren immer so, hier ist eine halbe Wand da.
Ja, sie sagt auch, es wäre flexibel. Wirklich, vielleicht kann man die zusammenfalten. Aber, was ich an der Stelle mir aufgefallen ist, also, das Wasser spült die Unreinheiten aus dem Tee raus, ja? Nee, ja, das zum einen. Aber wir machen das auf der Erde auch. Also nicht mit Wasser, wir machen es mit Säure. Na, also ich möchte nicht in so einem Wasser baden gehen, das irgendwie Unreinheiten aus Metall rauslöst. Also das muss schon.
Ja.
Vor allen Dingen, wenn sie sagen, sie bitten darum und dann kommt welches bei rum. Also von wegen, dass das über Jahrtausende passiert, ne? Dass sie dann im Fluss irgendwie suchen und dann gereinigtes Tee finden. Ja, meinetwegen, ne? Das Metall ist dann so hart, wird vom Wasser nicht angegriffen, alles andere wird rausgespült über die Jahrtausende. Aber wenn sie dann xelkst und bitten, hey, wir brauchen neues Key und dann kommt dann ein paar Tage später welches, was gereinigt ist. Dann muss da schon ein Bach sein.
Auch ordentliche Mengen, weil ich meine, wenn die da so Häuser bauen, das klingt immer so, als ob die da so ein paar, keine Ahnung, ein paar Gramm bekommen, aber da muss schon ordentlich viel bei rumkommen, ne? Also.
Ja, also das muss ein magisches Wasser sein. Also vor allen Dingen, dass es dann hinterher auch das Zeug dann weich macht, das ist irgendwie, vor allen Dingen muss es ja hinterher auch wieder aushärten. Also das musst du relativ zackig dann verarbeiten. Das heißt, da muss irgendeine chemische Reaktion in diesem Wasser stattfinden. Ich würde nicht drin baden. Ja, wir,
Du bist disconnected. Hörst du mich? Oder ich bin disconnected. Hallo?
So, wir hatten gerade darüber gesprochen, dass man da nicht drin baden möchte. Und ja, man kommt dann und geht ein bisschen weiter in den Wald. Sie laufen ja da rum während des Gespräches. Und Tonali schreit so ein bisschen rum. Xex, Takaya. Und Daniel ist total verwundert. Ey, hier, du wirst hier kein Cimarronian Dance oder irgendwie sowas machen. Und sagt der Tonali, ja, mein Great-Great-Great-Grandfather hat das noch so gemacht, um die Geister zu rufen, aber eines Tages hat Xelz einfach gesagt, hey, hier, ruf mich doch einfach, das ist doch viel leichter, das machen wir dann so. Und ja, Tiag ist wieder total geschockt, er hat nämlich ein Geräusch und der Wolf kommt dann und faucht so ein bisschen und ja, bleibt dann vor denen stehen und dann sagt dann Tiag, Captain Carter, als ob Carter das jetzt nicht selber gesehen hätte, weißt du, der Wolf steht vor denen. Nur Augen für den muskulösen Tonane. Oh. Tonane sagt dann auch, Takaya, mein Freund, und macht ihr dann so ein paar Komplimente. Also ihr Coat, also ihr Fell scheint sehr, sehr toll heute zu sein, sehr schön.
Und vielleicht hat die müde Augen gerade so.
Obwohl ich ums Maul schmiere, könnte nicht schaden sein. Und Carter dann irgendwie, was soll sie denn jetzt sagen? Und sagt dann, wie ein Märchen mit den Rotkäppchen, oh, du hast aber große Augen. Ja, es ist halt im Englischen halt Big Eyes. Ja, wie beim Rotkäppchen. Mein, hast du aber große Augen.
Ja, sehr gut. Im Deutschen interessanterweise, was für hübsche Augen du hast.
Und Tonati fordert dann gerade, ja, hier, frag nach deinen Freunden und Kata dann auch, Takaya, glaubst du, dass vielleicht unsere Freunde, sie schüttelt den Kopf, schaut dann Daniel an und dann sagt Tonani zu Katana, hier, da ist sie doch. Katana dann, ja, hey, ich kann hier nur den Wolf sehen, Tonani. Ein wirklich schönes Tierchen, aber das ist doch kein Geist. Und Tonani hält sie irgendwie total verdummt, weißt du, erklärt ihr dann, hey, Sam, du siehst den Wind doch auch nicht. Weißt aber trotzdem, da ist da, du kannst ihn sehen, du kannst ihn fühlen, du kannst den Effekt, den er hat, auf die Bäume sehen. Das ist so wie mit den Spirits. Du siehst einen Wolf, aber da ist Takaya. Und ja, dann kommt auch der Rabe angeflattert und setzt sich dann daneben und Daniel an Tonani, ist das Xels? Und Tonani, ja, das wäre wohl Xels. Und Daniel wendet sich dann an Xels und sagt dann, hey, wir wollten bedeuten für dich und Tonani keine Gefahr und wir entschuldigen uns für irgendein Missverständnis, was wir mit unseren Freunden hattet. Wenn ihr sie wieder gehen lassen könntet, wären wir sehr, sehr, sehr dankbar. Und der Rabe krächzt. Daniel dreht sich fragend um und Daniel dann, er spielt, also ich weiß nicht, entweder hat er auch was genommen.
Ja, vielleicht ist es wie so radioaktives Metall irgendwie, dass das die Leute noch beeinflusst und es wurde gar nicht untersucht. Also wirkt manchmal so, ja.
Auf jeden Fall, er sagt dann, did you hear that? I'm almost sure that he said he would release them. Und die sagt dann, ja, oh, das habe ich aber auch gehört. Und von Anne, hey Sam, hast du das auch gehört? Ah, ich glaube, das, was ich gehört habe, war ein bisschen anders.
Wie klang das Krächzen? Was würden Sie sagen? Tor A.
Herr Tonani sagt dann, also ich habe gehört, dass er darüber nachdenken würde. Und ja, der Kater sagte, ja, okay, genau das habe ich auch gehört. Und Ja, bist du dir sicher? Weißt du, da diskutiert sie darum, was jetzt dieser Rabe angeblich, weißt du, oh.
Ist eine Chakotay-Folge.
Oh, also völliger Mumpitz. Das ist wirklich, oh. Ja, Carter winkt dann aber auch ab und ja, hier, Tonani, macht sie was aus, während der Rabe sich das überlegt, ob wir ein bisschen uns umschauen können. Und dann sagt, ja, okay, klar, mach das. Xerx wird uns schon finden und der Rabe fliegt davon. Und Herr Tonani nickt ihm noch irgendwie hinterher. Man läuft so ein bisschen noch durch den Wald. Der Rabe, man hört ihn immer wieder und dann landet er auch plötzlich wieder. Und Tonani geht dann auch zum Raben hin und cool, das war schnell, sagt er. Und der Rabe krächzt noch so ein bisschen und Carter dann, Entschuldigung, was war das gerade? Oh, es ist so. Also sie macht sich schwer über die indigene Bevölkerung dort lustig. Das ist schon wirklich
gemein.
Ja, das versteht aber von denen natürlich keiner. Ja, Tonani sagt dann, Xels hat euren Wunsch, wird dem Wunsch entsprechen. Eure Freunde werden entlassen und freigelassen. Und ja, wann denn? Dann, ja, hier halt dann Captain Carter. Wir sehen dann hinten aus dem Nebel im Wald dann SG-11 treten. Na, Connor, wir kennen ihn aus dem First Commandment, war das letzte Mal dabei. Und er sagt, oh, Captain Carter. Und Tonani dann völlig suffisant, how does it feel to see the wind, Sam? Und dann kommt es zu einem Szenenwechsel.
Ja, wir springen da wieder in der Nähe des Dorfes der Salish und Tonani, SG-1 und jetzt auch SG-11 gehen da entlang zusammen. Und Carter spricht mit Connor, ja hier, wo haben sie eigentlich die letzten 48 Stunden verbracht? Und der meint, kann ich nicht sagen, ne? Das Letzte, woran ich mich eben erinnere, ist, dass ich da eine Aufforderung hatte irgendwie für mehr Sprengkapseln, dass ich das schrieb, eben den Bericht, den wir ja vorhin in dem Laptop da gesehen haben, der unfertig war. Und das Nächste, was ich weiß, ist eben, dass ich jetzt hier aus diesem Nebel rauskomme und dass du jetzt hier bist. Daniel, ja, das war's schon, oder wie? Und Connor, ja, aber außer mein Kopf, der fühlt sich irgendwie an, als hätte ich da hier, als wäre ich von einem 3-Tages-Marsch oder so zurückgekommen. Aber ich kann mich da gar nicht dran erinnern, dass wir da eine gute Zeit hatten. Ja, müssen betäubt worden sein, sagt
er. Ja, das muss aber echt ein kräftiges Betäubungsmittel sein, weil ja, die waren ja wirklich tagelang auch unterwegs, wurde denen ja gesagt. Und aber interessanterweise fragt Carter ja, wo wart ihr denn die letzten 48 Stunden? Weil das stimmt ja gar nicht. Die waren 48 Stunden überfällig. Die wissen nicht, wann sie entführt worden sind.
Ja.
Also, okay, Daniel hätte das vielleicht gewusst. In dem Tagebucheintrag oder in der Request-Form wäre bestimmt ein Datum drin gewesen, an dem man das hätte sehen können. Aber die waren vermutlich länger als 48 Stunden irgendwie weg.
Ja. Tielk sagt auf jeden Fall, ja, das waren wir da auch und Tonani nähert sich Connor und sagt, hallo, Cap, immer noch lächelnd, hoffe ich, immer noch gut drauf so und gibt Connor einen kleinen Schlag so auf den Arm, kumpelhaft, fast, ja, vertraut und Connor so, sie und Carter, Tonani und Captain, das ist Tonani, er ist unser Freund, er sagte, er hätte euch gebeten, hier mit dem Sprengen aufzuhören, stimmt das denn auch? Und Connor sagt, ja, das ist wohl so gewesen, aber wir hatten eben bereits 2 Sprengladungen da angebracht und ich sagte ihm, er solle bis nach der Explosion warten, dann würden wir uns da unterhalten und dann ging er aber wohl einfach fort. Und Carter, ja gut, das ist im Moment jetzt nicht so wichtig, können Sie sich für Ihren Bericht aufheben und Tonani, vielleicht können Sie und ich da das Gespräch führen, das Captain Connor vorhin mit Ihnen hatte, hätte führen sollen, also ja. Fand ich ganz interessant, dass hier mal auf einen SG-Bericht, der jetzt noch verfasst oder was da so reinkommt, noch angesprochen wird, ist ja, finde ich, relativ selten. Man hat sonst nur die Berichte, die dann irgendwie mal im Stargate Center sind, wo dann alle reingucken, aber dass hier mal wirklich darauf eingegangen wird, ist's.
Ist aber interessant, an dieser Stelle haben wir übrigens noch eine eine Unstimmigkeit, ne? So von Tiak hat ja vorhin berichtet, er hat da irgendwie 2 Ladungen gefunden. Er wird vermutlich nicht 2 Ladungen gefunden haben, sondern er konnte sehen, dass das eine Ding halt, dass 2 angeklemmt waren. Das eine war nicht mehr vorhanden, ne? Und da vermutlich ein Haufen Rubble. Und auf der anderen Seite war die Sprengladung noch irgendwie im Berg drin. Aber interessant sagt er hier Connor, sie hatten 2 Hot Charges gehabt. Also die waren beide schon in der Zündung befindlich oder was auch immer. Also dass dann eine nur losgegangen ist und die andere nicht das schon.
Ja, schlechte Qualität.
Ja, nee. Es zeigt ja die Macht der Geister.
Oder so.
Die erste haben sie vermutlich nicht verhindern können, aber die zweite dann.
Benani meint dann darüber hier den Kee vom Berg nehmen, und Carter sagt, ja, also da sollte doch drüber geredet werden demnächst, und Tonani, ja, das entscheide nicht ich, Sam, ne, da musste hier die Ältesten in meinem Dorf befragen, und wir springen in eine Salish-Hütte.
Interessanterweise, warum muss man jetzt mit den Ältesten reden?
Von denen nie die Rede war. Ja, ich weiß es auch nicht.
Weil, ne, er hat doch erzählt, was macht man? Man muss die Geister bitten. Die Geister. Und der, wenn der Berg gute Laune hat, schmeißt er das Kee dann ins Wasser.
Ja, hatte ich also, jetzt auch so verstanden. Vielleicht, keine Ahnung. Vielleicht, die müssen doch ihr Senf dazu geben. Daumen rauf, Daumen runter.
Keine Ahnung. Passiert schon A38. Ja, wir sind in so einem Tipi, in so einer Salish-Hütte, und da sitzen dann zwei Elders, nee, drei sind es, glaube ich, sogar. Der erste ist sogar namentlich bekannt, der Schauspieler ist Chief Leonard George. Er hat einmal in MacGyver mitgespielt, einmal in The Crow und ein weiteres Dutzend von kleineren Rollen, also relativ unbekannt. Er entschuldigt sich, wir wissen, dass ihr keine bösen Absichten hatte und ihr wollt nur das Kee haben, aber ja, eure Methoden sind scheiße, sagt er. Wasteful and violent. Sie würden nicht nur unsere Leute aufregen, sondern auch die Spirits ärgern. Und der Elder 2, der ist jetzt in dem Fall nicht benannt. Aber hier, warum könnt ihr nicht einfach mit dem Kee zufrieden sein, was der Fluss dann bietet? Und ja, keine Ahnung. Und Carter sagt dann, wir brauchen das viel, viel mehr, als der Fluss da irgendwie bieten kann. Und wir wollen aber auch euren Vorrat nicht verringern. Also wir haben aber noch andere Mining Procedures, Mining Methods, die wohl weniger destruktiv wären. Und ja, die beiden Elders unterhalten sich so ein bisschen, und dann liegt der zweite und sagt dann, ja, hier, wie wär's denn? Tonani könnte mit euch durch den Circle of Water gehen und diese Methoden sich anschauen. Und ja, doch, klar, wäre eine Möglichkeit. Und fragt dann, sind denn eigentlich schon Leute von euch durch den Circle gegangen? Ja, dann taucht der Rabe wieder auf, also Xels, und echt so ein bisschen rum und sagt, der Elder 1 interpretiert, the spirits say it's too dangerous. Und Tonani sagt, hey, hier, bitte, piece of cake. Schaut sie euch an, sie kamen hier auch durch. Und ich liebe es zu reisen. Ich freue mich, wenn man so einer Gesellschaft irgendwie reist. Ne? Also auf dem Weg, die ziehen ja, von A nach vielleicht. B, ne, von wegen Sommer-Winterlager. Was macht Tonani? Der reist da mal hier zu den heißen Quellen und da macht dann einen Trip auf den Berg.
Er reist nach Rice. Ich weiß nicht, ja.
Ja, ich weiß auch. Genau. Ja, Carter sagt dann, ja, cool, machen wir so, und wir hüpfen zurück auf die Erde in die Infirmary.
Carter spricht mit O'Neill nun, der da auf dem Bett liegt und noch die Schlinge so am Arm dran hat jetzt. Sie sagt, ja, die Ältesten haben da zugestimmt, dass Tonani hier mal mitkommt und über diese alternativen Abbaumethoden da, dass er sich das mal anschaut. Und ja, hier sind wir nun. O'Neill meint, ja, klingt nach Spaß. Sorry, dass ich das verpasst habe. Gute Arbeit, Captain. Und ja, sie bedankt sich. Und ja, wie geht's denn nun? Und er zeigt dann auf seinen Arm. Ja, gut, gut. Ja, dann bemerkt er, dass Tonani mit Hammond da auch hinzukommt. Und der stellt sich gleich mal vor, der Tonani. Ich dachte, du würdest mir doch hier deine Abbaumethoden zeigen, George. Hemd dann, ja, das haben wir auch vor, aber zunächst, ne, müsste man eben eine kurze medizinische Untersuchung machen, Standardprozedur natürlich. O'Neill zieht die Augenbraue hoch, George, und Hammond dann, Tonani, ja, hier, das ist Colonel Jack O'Neill, und Tonani antizipiert Jack, und ja, das wird reichen, sagt O'Neill, es ist mir eine Ehre, Sie kennenzulernen, Sir. Ja.
Wobei ich Köln sagen müsste.
O'Neill bietet dann seine linke Hand nun an, die noch funktioniert sozusagen. Der nimmt sie, Tonani schüttelt sie. Hammond meint auch, ja, ich weiß, es sieht hier seltsam aus, Tonani, aber es ist wirklich ungefährlich. Sogar unsere Leute werden hier untersucht, und Connor dann von hinten, der da untersucht wird, gerade, ja, hier, keine Sorge, wird auch nicht wehtun. Das war nur eine kleine Szene. Wir springen in den Besprechungsraum. Da sehen wir einen Monitor und darauf, also beziehungsweise der ist so am Kopfende angebracht vom Tisch, dass da alle was sehen. Und da sieht man jetzt so Videos von Bergbautechniken, und Tonani schaut sich die Sache jetzt auch halt an. Dazu ist er auch durchs Gate gereist. Berührt auch den Monitor, ne? Irgendwie findet es wohl sehr faszinierend, dass Bilder bewegen sich.
Ja, wobei, ne, das hätten sie überhaupt an der Stelle überhaupt nicht gebraucht, also um denen irgendwelche Videos zu zeigen, also sorry. Da hätte man auch einfach sich dann ans SG-Center wenden können und sagen können, hier, schickt uns mal bitte Videoaufnahme, so und so.
SG-1, Hammond und Connor sind da auch alle mit am Start. Tonani, da halten Sie doch mal hier die Bilder an, bitte. Und ja, Daniel drückt da auf die Fernbedienung und Der Monitor wird dunkel. Nani meint, ja, also dieser Weg hier, diese Abbaumethode, das ist doch genauso verschwenderisch und auch zerstörerisch wie die anderen. Hammond dann aber, ja, das ist doch hier nur ein Teil des ersten Prozesses, Tonani. Später, ne, werden wir dann hier das Land da irgendwie, pflanzen wir neue Bäume ein. Diese Bilder, das hast du jetzt nicht gesehen in diesem Video so. Und Tonani, ja, ich bin überzeugt, dass aber unser Weg der bessere ist, der beste ist. Und Neil dann, ja, dein Weg bedeutet hier, deine Geister bitten irgendwie den Berg, dir das Zeug da den Fluss hinunter zu schicken. Und Tonani lächelt, ja, check, das ist der beste und der einzige Weg, den wir dir erlauben, den Key zu nehmen. Und Hammond, ja, okay, verstehe. Vielleicht würde Dr. Jackson Ihnen den Rest unserer Einrichtung zeigen. Ich bin sicher, Sie werden das sehr interessant finden. Daniel so völlig überrascht, so, ja, ich würde Ihnen auch gern ein paar Bilder von Ihren Vorfahren zeigen. Tonani so, Vorfahren? Und Daniel, ja, es mag ein Schock sein, aber wir glauben, dass Ihr Großvater tatsächlich hier von der Erde gekommen sein könnte. Und Tonani, wirklich von hier aus? Daniel, ja, komm hier, ich zeig dir das mal. Und die beiden verlassen den Besprechungsraum, aber der Rest bleibt da noch. Und O'Neill sagt auch nun, ja, er hat sich da wohl entschieden. Und Hammond, ja, das ist sehr, also ist bedauerlich. Connor, Sie bieten an, das Trinium zu teilen, Sir. So, also ist doch so okay. Aber Hammond meint, ja, diese kleinen Ablagerungen, ne, die da im Laufe des Jahrtausends vom Berg heruntergewaschen werden. Ja, das mag wohl genug Trinium sein dafür, die Bedarfe von Tonanis Stamm auch den Bedarf dazu decken, aber jetzt für die praktische Anwendung für uns ist es doch zu wenig und deshalb müsste man auch andere Initiativen...
Wobei das ja nicht ganz stimmt. Wir haben vorhin ein ganzes Gebäude aus diesem Stoff gesehen, also so wenig kann da nicht mal rumkommen.
Ja, es muss schon ein bisschen was mehr sein, ja.
Die Frage ist auch, was wollen sie damit überhaupt bauen? Also mal ganz ernsthaft, wozu brauche ich so viel Metall? Ja, keine Ahnung. Also die Raumtechnologie ist nicht so weit. Ne? Also von wegen, ist schön, du kannst einen Space Shuttle damit plattieren, aber was bringt es dir? Nix. Ja. Panzer würden jetzt auch nichts bringen. Also nur so ein Panzer durch Stargate, ich weiß nicht.
Ein Mini-Panzer, Minimal-Panzer.
Ich habe keine Ahnung. Und was willst du sonst was machen? Keine Ahnung. Sowas wie Uran-Munition, weiß also nicht, dass du dann Trinium-Munition nimmst oder so. Dazu brauchst du jetzt auch nicht Unmengen. Dann treffen die mal auf die Gur-Ul und ballern da wie blöde drauf mit irgendwelchen Maschinenpistolen. Ja. Bringt gegen den Schild sowieso nichts.
Carter rümpft die Nase. Hä? Alternativen? Und Hammond, ja, nix Schlimmes, Captain. Hier, ne? NID hat dem Pentagon da wohl einen Vorschlag unterbreitet. Und wenn die Salish da nach Süden abwandern, wird da wohl... ist in Planung, ein weiteres SG-Team auf den Planeten zu schicken, um die Probeentnahme da fortzusetzen und wieder abzureißen, bevor die Salish zurückkehren. Und O'Neill, sie meinen hier, es zu stehlen? Und Carter, ja, damit bin ich nicht einverstanden, Sir, ne? Geht gar nicht. Connor meint auch, ja, beim letzten Mal haben sie uns noch freigelassen, aber wenn es jetzt hier wieder, wenn sie uns beim Bergbau da erwischen, ne, vielleicht sind sie da dieses Mal nicht so gnädig. Und Hammond merkt an, ja, der Gedanke hier gefällt mir auch nicht, hier das Volk da von Tonani zu belügen, aber naja. Beim nächsten Angriff der Gu'ud haben wir dann vielleicht nicht mehr so viel Glück. Wir brauchen hier jeden militärischen Vorteil, den wir finden können. Und wenn das Trinium bedeutet, und Carter aber fällt ihm ins Wort, ja, Sir, ich bin sehr dafür, das Trinium auch zu bekommen, aber es muss dann doch, vielleicht gibt's da Alternativen. Und niemand auch, ja, ist denn hier irgendjemand im Pentagon oder in der Befehlskette auch nur im Entferntesten um die Rechte der Ureinwohner besorgt? Um die Wiederholung der Geschichte und ja, dieses moralische Zeug, das lästige und Hammond, ja, das Reich, Colonel, will sich das jetzt auch nicht so bieten lassen. Und Carter, bei allem Respekt, General, ich glaube, er hat recht. Und ja, was soll's, hat ja schon mal funktioniert. Und Hammond muss sich hier weiter rechtfertigen. Ich habe die Zusicherung, dass es sich nur um eine kleine Erkundungsaktion handelt, bei der der Berghang nicht so stark beschädigt wird. Und was sie nicht wissen, wird ihnen hoffentlich nicht schaden, ne, wegtreten. Also hier Hambacher Forst-Style und Hammond geht ins Büro.
Wobei das an der Stelle ja auch interessant ist, deswegen, also wirklich, die wollen einen kleinen Exploratory Operation da durchführen, also wirklich mehr so Proben sammeln. Ja, wozu brauche ich dann überhaupt irgendwas? Ne? Also wenn es nur um Proben geht, da könnten sie auch im Fluss gerade eine Runde fischen. Also
wer weiß, was kleine Proben... Ne?
Also, ja, okay, man weiß, was die unter klein... Ein kleiner Erkundungsdruck.
Ich weiß nicht, was die unter klein verstehen.
Ja, vielleicht schicken die hier, weißt du, wenn die im Hambacher Forst die ganzen Dinger nicht mehr gebraucht werden, die schicken sie jetzt in Einzelteilen durch.
Das ist möglich, genau.
Hat der Laschet dann gut verkauft.
ja, Hammond geht auf jeden Fall nun in sein Büro, hat da irgendwie auch nicht mehr, ne, wegtreten. Und Connor sieht ihm nach und O'Neill murmelt irgendetwas. Das hatte ich gar nicht so verstanden. Ich weiß nicht, hast du das verstanden? Weil es war mega leise. Ich weiß es nicht genau. Oder was stand da
im Was mit Sweet?
Okay, es kann sein, ja. O'Neill geht dann durch eine andere Tür. Carter ist ihm auf den Fersen. Tirk ist da auch nicht weit hinter. Sie sagt, ja, Colonel, wir sollten wieder reingehen und sie bleibt stehen. O'Neill wird aber nicht langsamer und Tirk bleibt neben Carter auch stehen. Und Tirk hat es natürlich mitbekommen, ne? Er ist wohl sehr verärgert und Carter, ja, bin ich auch. Sie geht dann weg und Tirk folgt ihr und wir springen zurück in den Besprechungsraum.
Weil Connor kommt in General Hammonds Office und ohne zu klopfen und Hammond sagt dann, hey, hier, ich habe ein Meeting, Captain, gibt's noch irgendwas? Und Connor sagt dann, jo, dann macht er hier irgendwie, er bringt dann seine Hände nach oben, also seine Unterarme angewinkelt und bringt dann seine Ellbogen zusammen, also seine Unterarme zusammen und dann, ja, gibt es ein weißes Licht.
Geblitzdingst, ein bisschen.
Genau, ja, sowas in der Art, aber Hammond wird nicht geblitzdingst, der wird weggeblitzdingst, also der ist
nicht mehr da. Geweckdingst.
Ja, und das macht an der Stelle keinen Sinn, wir kriegen ja gleich mit, was denn das jetzt ist, ne, aber wie kann denn das sein? Also, wobei, wir gehen gleich drauf auf, wenn man weiß, worum es geht. Ja, Carter geht in den Briefingraum und da sind dann 5 Mitglieder von SG-11 und dann sagt er, hier, wie ich es vermutet habe, sie wollen unseren Freund Tonani verarschen. Es ist Zeit, den Erdlingen zu zeigen, die Kraft der Spirit zu zeigen, die Macht der Spirit zu zeigen. Also wir wissen, das ist wohl nicht SG-11, sondern die Spirits. Aber interessant, es war doch in der letzten Szene wirklich nur SG-1, die mit Hammond gesprochen haben, oder nicht?
Doch. Connor war da wohl auch, aber es war nur einer dann von denen und der hat es so mitgehört.
Okay, ja, wir sehen dann Connor in einem der Laboratorien auftauchen und da sind eine Wissenschaftlerin und ein Doktor, die ihm auch zum Opfer fallen, ne? Also wieder Arme zusammen, Blitzdings weg.
Vor allen Dingen ist es Dr. Warner, der hier wieder ist, das fand ich sehr witzig.
Ja, er löst auch den Alarm aus, aber er wird nicht weggeblitzdings, der ist noch zusätzlich dabei und also er wird, kommt im ersten Angriff, kommt da zuvor, er kann auch den Alarm auslösen, wird dann auch weggeblitzdings und ja, dann gibt's Code 9 und ja, Soldaten rennen dann durch die Gänge, wobei das auch immer so unspezifisch ist, ne, Code 9, Code 8, was auch immer. Na, aber es wird nie gesagt, wo.
Oder genau, von.
Das ist eine Rieseneinrichtung. Ja, schön, wenn jetzt Code 9. Also wenn Code 9 bedeutet, wegen da kommen unangemeldete Leute durch Stargate, okay. Aber die haben doch jetzt nicht, wegen Code 9 heißt doch nicht, irgendeine Scheiße passiert jetzt im Labor, ja, oder so, weißt du? Das ist doch. Es wäre dann Code 9 im Labor, aber.
Das ist immer so. Code 9, niemand Code weiß, 9. Wo irgendwo auf dem Gelände passiert irgendwas.
Ja. Das ist so wie wenn dann im Supermarkt dann irgendwie, ne, die 7 bitte, die 11 oder sowas, wenn du ans Telefon gehen sollst.
Was?
Weißt du, die 7 bitte, die 7 bitte, ja, was soll die 7
denn jetzt machen? Ich weiß es nicht.
Ah, ja, und hier folgt den Soldaten und hält aber direkt inne, als er sieht, dass ein weißes Licht einen von denen wegnimmt und er duckt sich und ja, versteckt sich so ein bisschen, er sieht noch ein paar Mal weißes Blitzen. Ja, dann kommen 2 Mitglieder von SG-11, die an ihm vorbeimarschieren und hier bleibt noch ein bisschen hocken und geht dann aber weiter nach oben, aber immer noch geduckt und sagt dann scheiße, scheiße. Und ja, im Control Room ist niemand, er schließt mit so einem Knopfdruck die Blast-Doors und den Intruder-Alarm löst er dann nochmal aus und dann sagt er im Intercom auch nochmal dasselbe und sagt, Code 9, this is not a trick. Also ja, Code 9, was?
Vor allen
Dingen, ja. Na, und vor allen Dingen, was bringt das, diese Blast-Doors zu schließen? Also die bringt was, wenn durch Stargate irgendwelche Leutchen kommen, die da nicht durchkommen sollten,
wo man Angst vor hat, dass sie da irgendwie... Du kannst da bestimmte Gänge so abtrennen, dass die halt schwerer haben, von A nach B über C oder wie zu kommen. Also es schränkt die Bewegungsfreiheit, sag ich mal, schon ein von allen. Also auch von den Leuten, die da Code 9 praktisch ausrufen, ja.
Nein. Die Blast-Doors in dem Fall, hat er nicht das Fenster zum Gate geschlossen?
Ja. Ach so,
das geht doch runter.
Ja, aber das
ist... Also er riegelt höchstens den Gate-Raum ab. Also wofür auch immer. Ja, schön, die Eindringlinge können jetzt vielleicht nicht abhauen.
Ach, das sind ja immer diese Standardprozeduren, die jetzt selten spezifisch auf... haben wir später auch ganz viel...
Insta. Ja, aber Code 9, also ja.
Aber wir müssen
uns, irgendwas irgendwo ja, passiert.
Wir müssen uns das mal merken, schön. Code 9, vielleicht gibt es dann demnächst Code 11 oder...
Nein, 9-11. Ein Flugzeug ist in den Mountain gerast. Wir wechseln ganz kurz in den Korridor. Wir sehen Daniel und Tonani, die da durchlaufen. Und Tonani erkundigt sich dann, was bedeutet denn dieses Geräusch? Und man hört halt den Alarm und... Das bedeutet, ich werde jetzt einen anderen Teil der Basis zeigen, den die meisten Leute überhaupt selten zu sehen bekommen. Und dann öffnet er eine Tür. Sonali folgt ihm und Danny schließt die Tür und ist ein Storage Closet.
Spannend, ne? Ja. Jetzt springen wir in einen anderen Korridor und da sehen wir O'Neill, er rennt da, läuft entlang hier, also blinkende Leselampe, also auf jeden Fall sind da Lampen und eine Kreuzung ist am Gang, ja, da schließen sich die Türen, er hält kurz inne und erschrickt, als da plötzlich Carter und T'Challa aus einer Tür kommen. Er wollte da gerade ja hingehen und so, ah, mein Gott, und Carter, Hände hoch, tut mir leid, Sir, hier O'Neill, und sagt dann, also sind wir denn hier die Einzigen, die es zur Waffenkammer geschafft haben? Carter, ja, sieht wohl so aus. Warum denn Code 9 überhaupt? Und O'Neill dann, ja, hier, macht euch auf was gefasst. SG-11 hüpft hier rum, fuchtelt mit den Armen und lässt Leute verschwinden. Und T'Challa fragt auch, ja, wir haben also nicht SG-11 zurückgebracht. Und O'Neill, ja, ich glaube, das haben wir nicht. Wo ist denn Tunani hier? Carter meint dann, ja, mit Daniel. Und ja, T'Challa dann, woher kam denn der Alarm? Und ja, und hier sagt, das Labor. Hätte er das mal gleich bei diesen Code-9-Dingern gesagt, dann wäre das alles ein bisschen, weiß ich nicht, spezifischer gewesen. Sie gehen nun den Flur da entlang und öffnen da so eine von diesen Schutztüren und dann kommt O'Neill da an im Labor und drückt da diesen Alarmknopf zuerst, wo der zuerst gedrückt wurde, so rum. Hört dann das Geräusch von diesen Bügelschlägen, wahrscheinlich von diesen Türen. Was ist das für eine Übersetzung hier?
Ja, anzunehmen.
Also wirklich. Und sieht dann Dr. Warner, unseren Dr. Warner, der aus unbekannten Gründen immer noch im Stargate Center arbeiten darf. Also, naja, ist halt so. Finden die keinen besseren oder ist es dieser Fachkräftemangel, Thomas, oder? Das, nehmen wir den halt. Also, ja, genau. Der hatte wohl den Alarmknopf gedrückt, ne? Und hier sagt auch, Colonel und Warner? Und Carter und T'Challa treffen nun auch ein. Und Carter meint, ja, die Gänge und das andere Labor sind wohl leer. O'Neill dann zu Warner, ja, was ist denn hier überhaupt passiert? Und der sagt, ja, das ist Tunani, er kam hier auf die Krankenstation, ne, hat da mit seiner Hand irgendwie rumgefuchtelt, alle verschwinden lassen. O'Neill zieht die Augenbrauen hoch und sieht Carter an, der seinen verwirrten Blick da erwidert, also ist auch skeptisch, so wie O'Neill. Warner dann weiter, ja, ich habe mich voll erschreckt, er hat mich wohl nicht gesehen, nachdem er weg war, habe ich den Panikknopf gedrückt. Panic Room. O'Neill, was ist denn mit Connor und dem Team da los, seinem Team? Hä? Ach so, und Warner sagt nochmal, es ist Tunani, den wir finden müssen. Wiederholt sich da ein bisschen fast. Die anderen sind wohl bedeutungslos und Warner geht nun an T'Challa und Carter da vorbei auf den Flur hinaus und O'Neill hebt wieder die Augenbraue, dieses Mal ist es nur eine. Bedeutungslos? Er und Carter und T'Challa folgen nun Warner, also sehr verdächtig hier. O'Neill dann, also, wer sind sie? Warner bleibt dann kurz stehen, dreht sich um zu O'Neill und den anderen, ja, wie bitte, Dr. Warner? Und O'Neill, ja, hebt nun seine Pistole, spannt sie da auch, ja, ich glaube nicht. T'Challa hat seine Z-Waffe, die er ebenfalls hebt und Warner sieht nun, dass er da wohl im Bedrängnis ist. Und jetzt packt er aus hier. Ich bin einer der Schutzgeister von Tunani, Colonel O'Neill. Wenn Sie wissen, wo er ist, bringen Sie mich zu ihm. Andernfalls, ne, wenn ihr ihm oder mir was antut, dann wird euer Volk nie zu euch zurückkehren. O'Neill so, wir reagieren nicht auf Drogen. Und Warner dann, also dieser Geist da in Warner-Gestalt. Ja, wir auch nicht. Will dann gerade hier diese Aktion, die Thomas eben geschrieben hat, mit den Armen hier wieder hochschlagen und dann die Leute wegbeamen oder wie auch immer. Aber in dem Moment schlägt T'Challa ihn nieder und der fällt dann mit dem Gesicht auf den Boden, ist wohl betäubt. Dann löst sich praktisch diese Warner-Gestalt auf und man sieht jetzt so seine wahrscheinlich reguläre Erscheinungsform ist humanoid und sein Gesicht ist aber anders. Also anstelle der Nase sind so Kiemen, artige Schlitze da, hätte jetzt auch zu dir, wie hieß denn diese Folge, wo, wer war denn da, war Daniel da gefangen bei diesem Unterwasser, hat mich daran erinnert hier, diese Fischfolge da, auf jeden Fall hat er so ein langes metallfarbenes Gewand auch an und O'Neill springt dann etwas erschrocken zurück, hat natürlich auch wie die anderen nehme ich mal stark an, die Veränderung bemerkt.
Und ja. Wir müssen hier an der Stelle noch auf zwei Sachen eingehen. Xaelis wird gespielt von Alex Zahara. Er hat einmal Viper, einmal Sentinel, einmal First Wave, einmal Immortal, einmal Andromeda. Babylon 5 war er, in dem Babylon 5 Film Ranger war Dullen. Weitere 7 Male SG-1, einmal Smallville, einmal Supernatural, einmal Fringe, Oliver Deals in Man in the High Castle, Dr. Butler in Batwoman und viel, 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 viel mehr.
Ja, und hat auch Johansson, also einen von der roten Serie, in Dark Angel gespielt. Kenner wissen Bescheid. Genau, der nun Außerirdische sozusagen öffnet nun seine Augen und ja, hat wohl Atemprobleme, ne? Wo ist denn hier das Asthma-Spray? Ja, Alien, du wirst bestraft werden, irgendwie sagt er so, verliert dann das Bewusstsein. Und O'Neill, ja, okay, hier in Ordnung. Bringen wir ihn doch hier zurück zur Krankenstation. T'Challa hebt den dann auf, um ihn da zu schleppen. Jetzt kommen zwei Wachen um die Ecke und werden langsamer als General Hammond. Und also sie sehen Hammond da und auch einen Wolf steht, glaube ich, hinter ihm. Und Hammond meint, ja, hier, alles okay, meine Herren. Sie gehört zu mir, dieser Wolf. Dann ballt Hammond seine Fäuste und die beiden Airmen, die da angekommen sind, verschwinden. Hammond und der Wolf verwandeln sich nun wieder in diese Außerirdischen, die wir eben...
Genau, jetzt das erste Mal sieht man jetzt auch Takaya. Und Takaya wird gespielt von Christina Fox. Einmal First Wave, Jessica Capshaw in The Crow. Einmal Outer Limits, einmal Psi-Faktor, ein weiteres Mal SG-1. Alessis Sun in Andromeda und einmal in SG Atlantis, Major Celia Castle in Arrow und vieles mehr.
Hammonds Außerirdischer scheint jetzt scheint wohl männlich zu sein und der Wolf aber weiblich. Takaya meint dann, ja, ich habe hier den Kontakt zu Xels verloren. Wurde denn Tonani gefunden? Andere Alien, sage ich jetzt mal. Nee, noch nicht. Takaya, ja, sagt, also bleib in der Gestalt hier des Generals, keiner darf gehen. Ich werde Xels und Tonani finden. Wenn wir denn den Kontakt verlieren, ne, dann zerstöre diesen Ort, diese Basis. Und wir kehren mit den anderen zurück nach Hause.
Wie wollen sie das machen?
Ja, vor allem, wenn es zerstört.
Ja, eben. Dann ist alles platt. Also selbst die Tolaner konnten das nicht.
Und ich weiß auch gar nicht, ob die... Okay, das erfahren wir, glaube ich, auch nicht. Ne? Ob die dann über das Wissen verfügen. Also so Gate-Adressen-mäßig.
Keine Ahnung.
Das ist auch im Dunkeln. Ne? Ja, weiß man nicht genau. Aber sind ja schon sehr mächtig. Ach, wer weiß. Nun ist es jetzt jedenfalls so, dass... Takaya sich wieder zurück in diesen Wolf verwandelt und der andere Außerirdische dann in die Gestalt wieder von Hammond. Ja, der Wolf geht den Flur entlang und vorbei an so einer Abstellkammer, wo ja vorhin Daniel und Tonani reingegangen sind und da eigentlich nur warten. Daniel hat die Tür dann spalt offen und sieht sich praktisch das an, wie das da vor sich geht, die Szenerie. Dreht sich dann wieder zu Tonani um, meint dann so, ja, wie gesagt, ne, hier, das ist ein Lagerraum und wir lagern hier Dinge, ne, damit wir sie zur Hand haben, so wie das, also so ist das hier, ne, und hebt da so einen Kanister auf, um dem das zu zeigen oder so, und ja, Tonani, ja, meint da, ja, kann ich jetzt auch wieder nach Hause gehen, und dann der so, ja, okay, Tonani, ich will dich jetzt auch nicht anlügen, hier, wir haben da wohl ein Problem und müssen Jack finden, und Tonani, ja, sieht sich um. Hier drin ist er nicht und Daniel, richtig. Und wir springen wieder ins, ja, SGC-Krankenhaus, in Anführungszeichen.
Ja, wir sehen Xaelis, der da auf einem Bett rumliegt. Carter steht daneben. Xaelis scheint ohnmächtig zu sein. Und hier könnte sich, wird er denn durchkommen? Keine Ahnung. Ja, beim ersten Anzeichen wird er uns vermutlich aber dann alle verschwinden lassen. Und dann kommt Daniel dann rein mit Tonani. Und Daniel, da könnte sich, Jack und O'Neill, Jack, Daniel und Daniel, ja. I owe you und yeah you. Also ist irgendwie merkwürdig und dann Daniel dann auch so, what? Also er wollte da gerade auch wissen, ob Jack ein Alien ist, ja. Und andersrum will das auch und dann versteht das nicht mehr. Was ist das denn?
Er ist völlig verwirrt.
Keine Ahnung, macht ja auch nichts. Tonani, wir müssen uns mal unterhalten und Tonani sagt dann, ja, hier, Daniel hat schon erzählt, er hätte irgendwelche Probleme, vielleicht sollte ich einfach nach Hause gehen. Ja, und hier, unsere Leute verschwinden überall hier und das hat was mit dir zu tun. Und wusstest du, dass Kanna und SG-11 Aliens sind? Was sind denn Aliens? Ja, komm mal her. Und dann wird dann Xaelis gezeigt und Tonani, ui, das hier wäre ein Alien, das ist aber gleichzeitig auch eins deiner Spirits. Ja, sagt Carter dann, na, vermutlich Xelx. Und Tornani beugt sich auf, Xelx, bist du das? Ne, guckt sich das dann irgendwie an. Ja, ne, also von wegen Tiag berichtet dann auch noch von seinen Erfahrungen. Ne, so wegen, hey, ich habe auch Leute, die sich als Götter gegeben haben, um meine Leute zu erobern, um mit Furcht zu regieren. Und vielleicht ist das ja auch bei euren Spirits so. Hey, sagt Tornani, überhaupt nicht. Seine Leute täten ihm leid, aber seine Spirits wären gut. Sie beschützen uns, sie beherrschen uns nicht. Und ja, O'Neill dann aber nach Tornani, das hier ist Cells und die versuchen unsere Basis zu erobern. Ich weiß nicht warum und wir wissen auch nicht, wie wir ihnen aufhalten können. Und sagt Tornani aber auch, hier, die Spirits, die würden euch nicht bedrohen, wenn ihr nicht irgendwie uns bedrohen würdet. Und bedroht ihr uns, Jack? Na, dann gäbe es keine Möglichkeit, Cells und Tayana und die anderen zu stoppen. Die würden sie zerstören. Ja, und dann kommen wir zu uns hinwechseln.
Wir springen wieder in einen Korridor. Diese Wölfin schleicht da wieder umher und drei Soldaten tauchen auch hinter ihr auf, mit gezogener Waffe. Der Wolf dreht sich um, sieht sie da an und es gibt wieder diese Lichtblitze und ja, sie setzt dann ihren Weg nun fort. Die Halle ist leer, also hat da die wieder weggeblitzt, Dingst. Wir springen dann wieder in Krankenhaus, das Stargate Krankenhaus hier, Stargate Center Krankenhaus. Tornani sieht Xels nun an und der ist immer noch da, kämpft da wieder praktisch zu Bewusstsein zu kommen. SG-1 ist in einer kleinen Entfernung da und ja, spricht dann Daniel, okay, ich habe hier gehört, dass sie die Basis nicht zerstören werden, bevor sie Tornani eben gefunden haben. Tiag meint dann auch, ja, wir müssen die Außerirdischen da überzeugen, dass wir hier keine weiteren Versuche unternehmen werden, hier das Trinium ihrer Welt zu gewinnen und O'Neill dann, ja, Tatsache ist, dass wir bei einer Verschwörung hinter verschlossenen Türen erwischt wurden. Nun weiß ich nicht, wie wir sie da noch überzeugen könnten, dass unser Wort etwas wert ist. Ich meine, mein Gott, den haben wir hier erschossen. Wenn wir noch mehr von denen erwischen, wird es wohl keine lange Unterhaltung sein. Daniel, na gut, wir können immer noch an die Ältesten appellieren, sag ihnen, was passiert ist. Ja, und O'Neill, sie meinen hier, ich soll gestehen, alle gucken es O'Neill an. Ja, okay, du und Tiag, ihr versucht hier zurückzugehen, sagt er. Versucht sie dazu zu bringen, für uns mit den Geistern zu sprechen. Darauf gehen Daniel und Tiag und O'Neill und Carter gehen zurück zu Tornani und zu Xels. Und O'Neill meint noch, es ist Zeit für die Wahrheit zu Tornani. Dann springen wir zurück in den Kontrollraum. Eine weitere kurze Szene, Daniel und Tiag kommen dort an und Daniel drückt da ein paar Tasten auf der Tastatur und diese Explosionstüren, diese massiven, öffnen sich. Man sieht jetzt hier den Wolf, die Wölfin auf der Rampe sitzen und Tiag macht sich nun auf den Weg zum Gate Room, als Daniel ihn aufhält und meint, nee, hier, lass mich doch mal was probieren, ich versuche mit ihr zu reden, warte hier mal. Daniel geht da vorsichtig in den Torraum, während Tiag vom Kontrollraum aus zusieht. Und Daniel meint, ja, Takaya, bevor du mich hier verschwinden lässt oder mich beißt, hör mir einfach mal zu. Dann verwandelt sich Takaya wieder in die wahre Alien-Gestalt und sie sieht Daniel an. Im Kontrollraum haben sich jetzt zwei weitere außerirdische Tiag genähert und er blitzt weg, bevor er eben seine Z-Waffe da betätigen kann. Daniel dreht sich um und sieht eben auch Tiag nun verschwinden, dreht sich dann rechtzeitig zurück, um zu sehen, wie Takaya ihre Hände hebt und er erschrickt dann, warte, ich weiß hier, wo Xels ist. Und Takaya fragt, ja, wo denn und wo ist Xels? Und Daniel, ja, versprich mir doch erstmal hier, mich anzuhören. Takaya senkt nun ihre Hände, also macht er wohl, will ihn vielleicht anhören. Und wir springen wieder ins Krankenhaus des Stargate Centers.
Carter sagt dann, hier, Sir, es könnte sein, dass er immer noch von den Effekten der Z-Gun irgendwie leidet. Und ja, O'Neill, ja, vielleicht will er sich einfach nicht zeigen und was auch immer. Plötzlich verschwindet Tornani in einem Blitzdings, kommt ein Alien rein und Carter nimmt ihre Z und die wird aber auch weggeblitzdings. O'Neill zieht die Pistole, stoppt dann aber, als er Daniel schreien hört, nein, Jack, nein, hier, lasse sich um Xelx kümmern. Und Daniel dann, hey, weiß ich, jetzt schon wieder dasselbe Spielchen. Daniel, bist du wirklich das, du das? Und wie kann ich das wissen? Und Daniel dann, ja, because. Und ja, okay, er lässt die Waffe sinken und die sechs anderen Aliens stellen sich dann um Xelz, liegen die Arme zusammen, dann kommt so eine Art Kraftfeld. Und ja, Xelz wacht dann auch auf und sagt dann auch, Dankeschön. Und er haut die Arme nochmal zusammen und dann verschwindet alles um den rum und wir sind im Gate-Raum. Da tauchen die dann alle wieder auf. Und Xelz geht die Rampe hoch und sagt dann, Takaya, ja, zerstör diesen Ort und Daniel, nein, hier, ihr habt's versprochen und what they don't know won't hurt them. Na, das hier, das ist doch, was euer Anführer gesagt hat. Eure Worte bedeuten nichts. Und Takai sagt dann, na, so würde das aber auch bei mir sein. Na, ich habe denen eine Versprechung gemacht, dass wir dein Leben im Gegenzug, dass wir dein Leben retten können. Und ja, Axels, okay, ich höre, na, aber ich gebe euch nicht das Wort, dass wir euch nicht doch bestrafen werden. Und dann, für was? Ja, ihr wolltet die Salish betrügen und das Key stehlen. Und ja, das, ihr habt dann auch irgendwie versucht, das Vertrauen zwischen Tonanis Leuten und meinen zu brechen. Und, ja, und ihr sagt dann, ja, hier, ich gebe euch mein Wort, dass die Mining Operation eingestellt wird. Ja, selbst wenn wir dir glauben würden, sagt dann Takaya, deine Vorgesetzten hätten damit ja nichts zu tun. Weißt du, ja. Sie haben auch vorher gesagt, wir wissen ja, was euer Wort fett bedeutet. Und sagt, ja, und ihr sagt dann, ja, dann macht doch einfach das Stargate dicht. Ne, dann kommt keiner mehr, außer ihr erlaubt es. Und Takaya sagt dann auch, ja, okay, stimmt wohl. Ne? Star Travel hat eh keine Bedeutung für uns. Und Zelt sagt dann auch, aber das ist immer noch nicht die Erklärung für den, macht doch immer noch nicht das zweite Verstoß wieder gut. Und dann ihr dann, was, dass wir euch gegenüber Tonani enttarnt hatten? Ne, ihr habt euch als Götter ausgegeben, um Gottes Willen. Um Gottes Willen, okay, ne? Ja, aber das glaubt ihr wirklich? Nee, wir haben die Guault hier für diesen Planeten entfernt, haben einfach nur die Form der Salish Spirits angenommen, damit wir sie beschützen und mit ihnen koexistieren können in Harmonie, ohne sich einzumischen in ihre natürliche Evolution. Und ja, wegen euch wurde die Harmonie gebrochen. Ja, sie würden uns vermutlich in irgendeiner Zeit dann fürchten und ja, die würden vermutlich auch das Key benutzen, um dann Waffen gegen uns herzustellen. Sagt Daniel, nein, die Salish, die Leute, die euch so verehren, kommen von dieser Welt. Das geht nicht, ne? Vertraut ihnen. Und ja, ihr sagt dann auch, ne, if you really do respect Tonanis people, you shouldn't posing as their spirits. Trust them, ne? Also, ne, tut nicht so, seid denen doch einfach so, Freunde. Und Takai sagt auch, unser Freund Tonani ist weise und so ist auch Jack. Von wegen, ne? Das ist auch geil. So ist our friend Jack, ne? Also von wegen, tötet sie alle zu. Wir sind gute Freunde innerhalb von 30 Sekunden. Schon gut. Xels stimmt denen auf jeden Fall zu und Xels holt dann auch Tonani wieder aus dem Nichts und O'Neill stellt davor, Tonani, Xels, Xels, Tonani und Tonani. Ja, du bist also Xels und Takaya mischt sich an. Ich bin Takaya. Wir fühlen uns geehrt durch die Namen, die uns unsere Vorväter gegeben haben und das wäre unsere wahre Form. Wir können viele Formen annehmen und eure Freunde von dieser Welt nennen uns Aliens, you call it Spirits. Ja, von nun an, Tonani, dürfen deine Leute und du uns in der Form sehen, die euch am besten passt. Und er sagt, ihr wart immer nett zu meinen Leuten, wie was immer ihr mögt. Takaya sagt dann, ich glaube, diese Form gefällt uns doch am besten. Und das Gate beginnt zu wählen und dann, ey, kann ich jetzt nach Hause gehen? Und ja, glaub schon. Tonani schüttelt die Hände von Jack und sagt dann, yo, goodbye, Jack. Das Gate geht auf und Daniel, als die alle sich abwenden, was ist denn jetzt mit unseren Freunden? Die sind doch alle da, sagt dann Takaya und einmal wieder Arme zusammen und plötzlich stehen alle Leute wieder im Gate-Raum und Hammond, was ist denn hier, O'Neill? Und ja, ich erkläre Ihnen das später. Ja, dann verschwinden die Spirits und Tonani durch das Gate.
Jetzt fällt mir das am Ende erst auf, gab so eine Akte X-Folge mit dem Monk-Darsteller. Da war es, glaube ich, auch so, dass so Leute verschwinden. Und zwar immer, wenn die, das war, glaube ich, sein Schatten. Und wenn du da reinkommst, verschwinden Leute so. Hat mich jetzt irgendwie daran erinnert, ja. Nun zur Trivia, die sehr knapp heute ist. Ja, also der Name des Geistes Takaya wurde wohl von den Zeil Wautu-Wort Takaya abgeleitet. Das Wolf bedeutet, zu den Zeil Wautu Gebieten gehört Vancouver, wo Stargate SG-1 gedreht wurde. Da, 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 da. Und interessant auch, also bemerkenswert, hier SG-11 haben wir gesehen und das sind nicht irgendwie vier Leute, wie normalerweise Standard sind in SG-Teams. Das ist irgendwie eine Engineering-Unit und die hat 7 Leute. Warum auch immer, genau 7, aber es sind mehr als regulär. Dann noch hatte ich was gefunden zu diesem Takaya, weil ich fand das Wort auch so interessant und da gibt es wohl auch eine 52-minütige Dokumentation. Jetzt wird's kulturell. Haltet euch am Tisch fest. Genau. Genau heißt die im Original wohl Takaya Osamljeni Volk. Und auf Deutsch hat Takaya der einsame Wolf. Gibt es wohl auf Arte zu sehen immer mal. Ist halt so eine Doku wohl darüber. Kann ich auch in die Shownotes packen, wenn ich dran denke. Ach so, jetzt kann ich ja mal das Rätsel hier mit diesen, wieso werden an der pazifischen Nordwestküste so viele lose Füße angespült, auflösen. Also das ist, warum habe ich das überhaupt gefunden bei Google, bei der Suche hier über diese Folge? Da geht es halt um diese Salish Sea. Und da wurden wohl innerhalb von, weiß nicht, paar Jahren Abständen relativ viele einzelne Füße angespült und dann haben da die Leute irgendwie der Polizei geschrieben, das hat bestimmt mit Aliens zu tun oder Serienmörder oder Piraten. Aber dann hat man sich da wohl rangesetzt und das auch mal etwas erforscht und anscheinend ist es aber so, dass viele von diesen Füßen wohl von Leuten, die Suizid begangen haben, da angespült worden und es hat wohl auch wissenschaftlich, hat man das noch versucht irgendwie rauszufinden, ja, warum sind es nur Füße und ja, der Torso wird wohl woanders hingetrieben oder ist zu schwer. Auf jeden Fall ist es nichts, was jetzt übernatürlich ist und es ist auch jetzt nicht so, dass es, also es viele Füße, es klingt so makaber, aber sind wohl auch älter, also alte Turnschuhe hat man dann rausgefunden, das ist jetzt nicht großartig neuere Füße gewesen, wird angenommen, dass es auch mit der Meeresströmung, die da ist, zu tun hat, das ist jetzt kein krasses Mysterium, aber interessant und verlinke ich euch natürlich auch, ja. Aber über was man so stolpert, wenn man einfach für eine Folge recherchiert, ist auch irgendwie wieder mal spannend. Zu den Fehlern, genau, das ist gleich zu Beginn, aber das hast du schon gesagt, da müssen wir nicht weiter drauf eingehen, eben mit dem Signal von SG-11, obwohl das Gate noch gar nicht aktiviert ist, wobei wir das in den letzten Folgen, glaube ich, immer hatten, diesen Fehler, kann das sein? Also das war ja wirklich sehr häufig. Ach so, es ist wohl so, dass nachdem Takaya als Wolf verkleidet da ein paar Soldaten verschwinden lässt, die da in dem Gang laufen, sieht man wohl eine Hand, die dem Wolf so signalisiert hier, dass er da weiter auf ihn zulaufen soll, hatte ich jetzt aber auch nicht so bemerkt und dann gibt es wohl noch irgendwie so eine Szene, wo dieser Wolf vorhanden ist und da sieht man wohl eine Schnur um das Bein gebunden ist und das würde wohl verraten, dass der Wolf halt, was, es ist kein richtiger Wolf, sondern ein Husky und die Schnur da am ist da irgendwie festgebunden, weil der Wolf so niedrig gehalten werden soll. Hast du da noch was an weiteren Fehlern gefunden,
Thomas? Nicht wirklich. Ja, es stand auch so jetzt eigentlich, aber auch bei der IMDb nicht sonderlich viel. Also ne, den Fehler dürfen wegen, hey, hier, wir haben hier nichts gefunden, was natürlich auch totaler Blödsinn ist. Also ne, die haben da riesen wobei, das mit dem Gebäude ist okay, ne, das steht ja weiter weg. Ne, sie sagten ja auch viele Tage Fußmarsch, aber dieser Tod im Fall, der da rumsteht, wie gesagt, der wird nicht mobil sein. Und du hattest
es auch vorhin angesprochen, also es wirkt nicht so, dass der jetzt irgendwie im Gebüsch, im Dickicht versteckt ist, sondern Lichtung ist jetzt auch übertrieben, aber wenn man da so 100 Meter weit guckt, würde man den aus 70% der Winkel sehen. Also das ist wirklich, ja. Thomas, Zitat der Woche. Was hast du denn da Schönes?
Eigentlich ein Dialog. Na, es geht darum, Hammond sagt dann, obviously we've started our relation on the wrong foot und hier so richtig höhnisch, but that's so rare, sir. Da geht's ja weiter. My superiors have ordered me to remind you to be diplomatic. Und Carter dann, yes, sir. Und O'Neill dann, also sind ja eigentlich zwei Gags da drin, ja. Und wie ich das auch getan hätte, sagt O'Neill. Also das ist irgendwie so insgesamt, das sind die zwei lustigsten Unterhaltung, die halt direkt aufeinander folgen, ist einfach großartig.
Ich hatte interessant auch was, wo Carter vorkommt und zwar meint sie ja hier, Captain Samantha Carter, SG-1 und Tunani so, ja, langer Name und Carter, ja, na gut, wie wär's mit Sam? Auch sehr witzig, ja. Ja, Fazit, Thomas.
Viel unlogisch war jetzt nicht drin. Also ich fand's jetzt nicht sonderlich spannend, also von wegen die das war mehr so eine Monster of the Week Episode. Ja. Die tauchen ja auch nie wieder auf.
Planet of the Week.
Gutes Mittelmaß. Also.
Interessanterweise, liebe Hörerinnen und Hörer, rahmt es euch ein, ich bin dieses Mal mit Thomas einer Meinung. Alarm, wir bräuchten irgend so einen Button dafür noch, weil das so selten ist, oder? Was ich mir noch notiert habe, also es fiel mir jetzt auf, was sonst vielleicht nicht so häufig ist oder einfach nicht im Vordergrund ist, es gab ja diese atmosphärischen Geräusche und Sounds hier, dieses indianische Singen, aber ich fand es war gut, dass es jetzt, wie man vielleicht denken könnte, dass jetzt das volle Kanne, voll auf die 12, voll aufgedreht ist in den 10, aber es war immer so unterschwellig, leicht atmosphärisch und deshalb fand ich es jetzt eher szenenverstärkend als störend. Hätte ja auch sein können, dass man es übertreibt. Und aus meiner Sicht hat man auch diese Naturvölkergriff ins Klo, den hat man vermieden. Also es ist nicht Emancipation geworden, da hat man wohl draus gelernt. Sehr gut, ja. Und ich fand es auch okay, Indianer, aber ich fand es trotzdem, wurde es nicht allzu stereotypisch, also sonst ist ja so, ja, irgendwie unterentwickeltes Volk, sondern okay, sie haben jetzt diesen Glauben an diese Geister-Götter, ne, aber sind dann doch relativ fortschrittlich hier mit den Bautechniken, dieses ominöse Trillium-Haus, kann man da mal hervorheben. Was ich auch gut fand, hier Rodney A. Grant, also der Tunani-Schauspieler, fand ich, hat es ganz gut verkörpert und auch so, ich fand ihn sympathisch, was ja auch nicht oft so bei Stargate in den letzten Folgen jedenfalls ist, dass da die, ja, neuen Leute, die in Erscheinung sind, irgendwie sympathisch agieren. Und er hatte sowas, so eine frohe Natur, manchmal ein bisschen vielleicht naiv so, aber auch Lebensmotto, ja, könnte klappen, vielleicht auch nicht, schauen wir mal. Genau, und über diese, ich sag's jetzt mal, fischigen Aliens, da haben wir auch gar nicht so viel erfahren. Wäre vielleicht auch interessant gewesen, du hattest es auch eben erwähnt, also es ist eher Planet of the Week mäßig. Das hat jetzt keinen Impact irgendwie auf die Story oder auf spätere Folgen groß. Okay, dieses Material wird nochmal 3-4 Mal erwähnt, aber es ist jetzt nicht so, dass diese Folge große Auswirkungen hat, ja. Also lief so durch, aber deshalb, Carters erstes Kommando ist vielleicht nochmal erwähnenswert. Deshalb, ja, auch von mir Daumen quer. Kann man so machen, aber ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, in einem Rewatch, die Folge muss unbedingt dabei sein, aber wenn man sie schaut, tut es nicht weh, ist ja auch gut. Also, ja, ist okay, ja. So wie sie ist, ja. Beim nächsten Mal hätten wir die Folge Touchdown und im Deutschen das zweite Tor. Da ging es um Wetterphänomene, ich habe es gar nicht mehr so auf den Schirm, kann mich nicht mehr so richtig an die erinnern, aber ich glaube, da war das Wetter, was immer so umgeschwungen ist aus Gründen, die wir dann besprechen, aber ja, war jetzt auch immer, nicht ja. So eine eindrückliche Folge vielleicht, ja. Dann haben wir es wieder geschafft.
Ja, so ist das wohl. Na, ihr kennt das Spielchen ja. Hinterlasst uns Bewertungen, Feedback.
Positives Feedback.
auf den üblichen. Ja, ja, genau. Ja, und ansonsten hören wir uns in 2 Wochen wieder.
Dann habt doch einen schönen Tag und macht's gut. Tschüss.
Jo, bis dann. Ciao.